Hallo, hier ist Bruno Labbadia und ihr hört den geilsten Podcast reingemacht mit Hopes und Boxy. Montag, der 23. Juli 2018. Die Fußball-Bundesliga befindet sich noch in der Sommerpause, aber wir sind zurück und wir starten in unsere neue Saison 18-19. Das hier ist reingemacht, der Fußball-Podcast, fast live aus Hamburg, Folge 221. Mein Name ist Hobbs, ich bin der Moderator dieser kleinen, feinen Fußball-Podcast-Show und an meiner Seite auch in dieser Saison sitzt Fußball-Experte Broxy. Herzlich willkommen.
Ja, hallihallo.
Broxy, wir haben die Sommerpause hinter uns.
Boah.
Achso, ich habe sie als Zweitliga-Fan bald hinter mir. Okay. Du hast ja noch ein bisschen. Ja. Das ist ja schön eigentlich. So als Erstligist, ne, hat man noch ein bisschen mehr Pause.
Naja, ist ja eigentlich langweilig so.
Ja, das stimmt. Ne?
No, ich müsste
dir auch absteigen.
Das haben wir ja gerade erst hinter uns. Aber die Vorzeichen sind nicht so doll. Also ja, wer weiß. Demnächst nennen wir uns dann hier den Zweitliga-Experten-Podcast, ne? Reingemacht. Naja, warten wir es mal.
Ja, oder auch nicht reingemacht. Wenn du zu wenig reinmachst, machst du zu wenig Tore, zu wenig Punkte, dann steigst du ab. So ist das nun mal. Ne? Ja. Aber wir haben uns gesagt, trotz Sommerpause, wir wollen uns wiedersehen. Du bist aus dem Urlaub zurück.
Richtig.
Du warst, glaube ich, auch bei Helene Fischer im Konzert, da warst du ja auch so begeistert von.
Genau. Zum Glück gibt es genug treue Hörer, die wissen, dass das nun mal nicht mein Musikgeschmack ist.
Wobei, ne? Ich habe an dich gedacht, ich war im Sommer bei Billy Joel
hier im Volksparkstadion. Hat sich drauf gefreut. Und war das gut?
Ich glaube, es war gut, aber ich habe noch nie, und diese Meinung habe ich nicht exklusiv, sondern die ging überall durch die Social-Media-Welt, ich habe noch nie ein Konzert so beschissen technisch
echt?
Voll Katastrophe. Du konntest ihn eigentlich gar nicht verstehen. Es war nur ein Soundmüll.
Ach,
es war
du
nur
Scheiße.
Müll. Es war nur beschissen.
Und dafür hast du was? 150 Euro?
Nee, 108 Euro. Und ich war im B-Rang im Stadion. Also
okay,
da,
ja,
und,
ist ja schon nicht schlecht.
Ja. Naja, nee, aber in vorne sitzen waren ja 300 Euro die Tickets. und ich hatte Freunde, die saßen vorne, haben gesagt, naja, der Sound war nicht gut. Und bei uns, wenn du ein bisschen höher sitzt, dann bricht sich ja auch oft der Sound. Das ist sowieso ein Fußballstadion immer ein bisschen schwierig. Aber ich war noch nicht in einem einzigen Konzert, wo ich so einen beschissenen Sound hatte wie bei Billy Joel. Aber es war ja der Musiker, den ich unbedingt immer mal sehen wollte. Ja. Und natürlich, ich finde seine Musik geil, sehr großartig. Und der hat zwei, drei Songs gespielt, die gar nicht von ihm sind. Einfach, weil sie Bock hatten mit der Band. Es war das einzige Deutschlandkonzert. Sie haben gesagt, sie waren auch schon 3 Tage vorher in Hamburg und lassen sich auch Zeit und so und haben Bock. Und da haben sie unter anderem den ganzen Song Highway to Hell gespielt mit einem geilen Sänger. Der irgendwie aus der Band kam, der eine richtig geile Stimme für diesen Song hatte. Billy Joel hatte ja gar nicht dafür. Und da war, bei Highway to Hell war die beste Stimmung.
Okay.
So. Aber gut, wir sind ja ein Fußball-Podcast, haben wir am Anfang gesagt. Deswegen wollen wir uns ja auf Fußball konzentrieren. Ja. Noch ist nicht so wirklich viel passiert. Ich denke, wir werden heute noch einmal ein bisschen rückblicken auf die WM 2018, damit wir das auch abhaken können. natürlich, heute Montag, der 23. Juli, ne? Hashtag Özil, Hashtag DFB, auch darüber müssen wir sprechen. Wir gucken so ein bisschen auf das, was sonst so im Fußball passiert ist, was uns zumindest spontan einfällt. Was wir definitiv nicht machen, ist, dass wir jetzt alle Erst- und Zweitligist-Themen durch, Erst- und Zweitliga-Teams durchgehen, dass wir auf jedes Gerücht eingehen und jedes Testspiel kommentieren.
Nein,
das werden wir jetzt nicht machen. Wir wollen ziemlich, obwohl es ein sehr politischer Podcast werden wird, könnte ich mir vorstellen, wir wollen trotzdem so locker und leicht wie möglich in die neue Saison gehen. Und was wir nie vergessen dürfen, ist natürlich die Fritz Cola, auch in dieser Saison wieder dabei. Und wie gerne ich das ein- bis zweimal im Jahr an dieser Stelle sage, diese bescheuerte Firma hat sich immer noch nicht bei uns gemeldet. Wir müssen immer noch jede Flasche selbst kaufen, außer natürlich unsere Hörer supporten uns. Und deswegen nehme ich jetzt mal das Mikro aus der Hand und du darfst den Hörern erklären, wie ich diese Flaschen aufmache.
Warum? Ich kann sie ja für dich festhalten. Ach so. Ja, er macht sie natürlich mit einem HSV-Flaschenöffner auf. Ne? So, und auch immer so laut und deutlich wie möglich. Oh,
warte ganz kurz, das geht so nicht.
Wieso geht das nicht? Was ist das? Jetzt aber, warte mal. Flasche öffnen, schwieriges Thema. Jawohl, das war die Nummer 1. Und das war die Nummer 2. Ich sag mal, bei 30 Grad draußen ist das auch sehr gerne gesehen. Ne?
Ja, und wir würden natürlich jetzt auch die Late Sensational Red Street Paprika Chips öffnen, die wir von Stefan Schramm erneut wieder ein paar Tüten geschickt bekommen haben. Aber da wir gleich noch ein bisschen grillen werden, lassen wir es heute mal mit den Chips. Ne?
Sehr gut. Außerdem hatten wir schon ein Eis. So.
Das stimmt. So, jetzt aber gucken alle auf die Uhr und sagen, hä, wie Fußball-Podcast, 7 Minuten quatschen die so, es ist die Saisoneröffnung, das ist wie, macht dein Verein auch eine Saisoneröffnung, das ist ja mal ein bisschen locker und leicht, ein bisschen, oder?
Ja.
Wir machen eine Saisoneröffnung, wir, der HSV, wir machen die Saisoneröffnung jetzt am kommenden Wochenende gegen den AS Monaco.
Ja, ist ja nicht
schönes Freundschaftsspiel, was macht ihr?
Auch gegen irgendwen.
Auch ich AS weiß, Monaco?
Nein, aber nicht ganz so ein klanghafterer Name. Also eine Zeit lang hatten wir das ja mal, da haben wir ja richtig die Großen. Wir hatten ja sogar mal Real Madrid und Arsenal, glaube ich, auch und so. Ne? Also es war schon mal toll.
Die da aber mit ihren U19-Spielern kommen, höchstwahrscheinlich.
Nee. Da, also gut, ich glaube, bei Real Madrid, ich hatte damals überhaupt schon Cristiano Ronaldo gespielt oder so. Also es waren nicht alle da, aber es waren schon einige da, die auch dann gespielt haben, so. Weiß ich jetzt aber nicht. So,
okay, bei euch ist es ja noch ein bisschen hin. Wir starten ja schon am Freitag, den 3. August.
Heftig.
Saisoneröffnung der zweiten Liga. Natürlich mit einem Freitagabendspiel, 20.30 Uhr im Volksparkstadion. Nur der HSV gewinnt sein erstes Zweitligaspiel der Geschichte gegen Holstein Kiel mit 5:0. Aber das weiß man natürlich nicht, ob das jetzt wirklich so hinkommt. Es könnte auch sein. Ich weiß noch, ich bin einmal ins Stadion gegangen, neue Saison, erstes Heimspiel HSV gegen den Aufsteiger Ingolstadt. Da habe ich auch, glaube ich, ein 3-0 getippt und es kam sogar hin, nur genau umgekehrt. Ne? Ingolstadt hat.
Paderborn war das.
Nee,
war Paderborn. Da bist du auf jeden Fall, ja.
Aber gegen Ingolstadt war ich auch, da haben wir auch verloren. Und gegen Paderborn
ja,
haben
wir aber auch verloren. Knapper. Aber gegen Paderborn, das war genau das, so, wie du es sagst.
Ja, ja.
Erstes Spiel, ich weiß noch, wie du dich gefreut hast, dass auf dem Hinweg so viele mit neuem Trikot und auch wieder nach einer scheiß Saison, alle waren motiviert und haben gesagt, ey geil, und heute mal Aufsteiger. Ein Aufsteiger, Paderborn, die Mini-Bude da, genau, und ihr habt 3-0-1 auf den Arsch gekriegt, ja, von Herrn Breitenreiter, genau, ja.
Ja, schlimm war's.
Ja, schlimm war's, und da war deine ganze Saison,
der war schon vorbei. Erster Spieltag, die Saison war schon vorbei.
Du hast, ja, ich weiß noch. Du warst überhaupt nicht gut, auf Fußball zu sprechen. Ich glaube, du wolltest schon fast nicht aufnehmen. So schlimm war es, ja.
Ja, weil deshalb, mal ehrlich, gegen Holstein Kiel, muss ich sagen, ist die Erwartung jetzt eine andere. Das meinte ich natürlich eben nicht so ganz ernst, was ich gesagt habe. Denn zweite Liga kennen wir alle nicht. Ich stimme auch den Verantwortlichen des HSV zu, die sagen, bis auf Köln und St. Pauli hat das wohl fast immer DFB-Pokalcharakter, besonders auswärts natürlich. Und im DFB-Pokal sind wir auch nie gut. Also insofern, nein, ich habe schon Respekt vor der Saison. Ich würde auch niemals sagen, dass wir sicher aufsteigen. Also das, ich würde mich freuen, wenn wir, sag ich mal, so einen Start hinlegen, dass wir nach dem 10. Spieltag so unter den ersten 6 sind. Das wäre dann schon, sag ich mal, für mich jetzt okay. Aber Klar ist auch, natürlich erwartet man, dass der HSV eine ganz gute Saison spielt und Holstein Kiel, das muss man ja sagen, die tun ja echt so ein bisschen leid. Ne? Also die haben, glaube ich, in der letzten Saison, ich habe jetzt kaum ein Spiel von denen gesehen, da bin ich ehrlich, aber wenn man sich so die Ergebnisse anguckt, die haben natürlich auch oft so am absoluten Limit gespielt, vielleicht manchmal auch darüber hinaus, als Aufsteiger von der dritten Liga fast durchgewandert in die erste, dann spielst du Relegation, so, dann schaffst du es nicht und dann passiert natürlich das, was oft passiert, ne? Trainer hat davor schon gesagt, dass er geht, die Leistungsträger haben wohl keinen Bock mehr auf zweite Liga und gehen dann lieber in die erste Liga, der Sportchef ist weg. Also ich glaube, bei Holstein Kiel ist so ein großer Umbruch, dass ich natürlich schon erwarte, dass der HSV gut in die Saison startet mit 3 Punkten. Mhm. Davon würde ich schon mal, also Stand jetzt würde ich davon ausgehen. Wir haben zwar schon ein paar Verletzte wieder zu beklagen, so Langzeitverletzte, aber das sollte dennoch reichen.
Ja, also wenn du vom Wiederaufstieg reden willst, dann musst du deine Heimspiele auf jeden Fall gewinnen, egal wer da kommt. Ne? Also und ihr müsst ja nicht 5-0 gewinnen. Ne?
Nein, nein.
Also da, wie du erinnerst dich an meine Worte, 96, erstes Spiel in Kaiserslautern. Kaiserslautern war drückend überlegen und mit dem ersten Schuss aufs Tor ist 96 in Führung gegangen. Dadurch kippte das Spiel und wir haben am Ende 4-0 gewonnen. Und da dachte ich auch so, oh, das wird ja jetzt schön. So eine Saison, oh, immer mal 3-4-0 und gemütlich, ne? Es kam nie wieder. Es kam danach kein einziges Spiel mehr, wo wir mit 3 Toren Unterschied gewonnen haben. Das war alles Kampf, Kampf, Kampf. Und deswegen,
naja.
Die Punkte sind immer am wichtigsten.
Ich bin auch gespannt, was mich erwartet. Und unsere Hörer können natürlich erwarten, dass der Reingemacht-Podcast, man glaubt es ja gar nicht, aber in dieser Saison öfter mal auch den Blick in die zweite Liga wirft.
Ja.
Und die zweite Liga vielleicht ein bisschen präsenter wird. Allerdings, deine Mannschaft spielt ja Erstligafußball. Und deswegen werden wir natürlich uns auch verstärkt um die erste Liga kümmern in diesem Podcast. Das ist doch klar. Wobei ich auch schon merke jetzt in diesen, wenn ich mal so ein bisschen kicke. Scheiße, genau das war der Versprechen, den ich haben wollte. Wenn ich mal gucke beim Kicker und so weiter, ich merke natürlich, dass ich ganz schnell auf zweite Liga klicke und dann mal gucke, was passiert. Ja. Und dann habe ich irgendwie gestern durch einen Zufall mitbekommen, dass Schürrle irgendwie weg soll bei Dortmund. Habe ich irgendwie alles gar nicht so mitbekommen. So, ich so denke, echt, was ist da denn gerade los? Also, ist schon verrückt, ne? Wie dann der eigene Fokus sich so ein bisschen ändert.
Ja, na klar. Klar, du musst dich halt mit deiner neuen Konkurrenz da vertraut machen und sehen, was da passiert und ob der HSV seine Schäfchen ins Trockene bringen kann. Klar, das ist so. Ne? Aber noch ist Schürrle ja da, also hast nichts verpasst. So.
Und bei euch, damit wir unsere beiden Teams jetzt einmal abgehakt haben und die Hörer, die unverständlicherweise irgendwie Fan von anderen Vereinen sind. Und wir freuen uns total, dass wir euch haben als Hörer, das muss ich schnell dazu sagen. Wie sieht es bei euch aus? Ich meine, also alles, was ich mitbekomme, ist Weltklasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt einen sehr, sehr, sehr guten Stürmer bekommen. Ihr habt einen wunderbaren, auch menschlich wertvollen Mittelfeldspieler bekommen. Also ich würde sagen, Hannover ist für mich Stand jetzt schon Kandidat für die europäischen Plätze.
Genau. Hier, guck ihn an und grinst sich ein. Nein, Fakt ist halt, wir haben 9 Leute abgegeben, er 6 neue geholt, davon auch nur 2 ausgeliehen.
9 wichtige?
Nein, wir haben schon Leute ausgedünnt, die letzte Saison schon kaum zum Zuge gekommen sind. Darunter fällt auch unser Ex-Kapitän Schmiedebach, was eigentlich immer noch so ein bisschen wehtut, weil er war nun echt lange bei uns und gut, die letzte Saison, wo er fast nur auf der Bank oder Tribüne gesessen hat, das ist natürlich schon ein ziemlich bitteres Ende. Und trotzdem denke ich, mach das richtig und sagt, ich will lieber nochmal Fußball spielen, als da irgendwie mein Gehalt auf der Tribüne zu verdienen. Ne? Mhm. So, und trotzdem haben wir aber halt mit Harnik, mit Sané und mit Klaus 3 ganz wichtige Stammspieler verloren. Und ob die neuen Leute
schon wieder weg?
Ja, zu Bremen.
Was ist das denn für ein Spieler?
Ja.
Der macht jetzt auch so ein bisschen Hopping oder was?
Ja, angeblich hat sein Kumpel Kruse gesagt, komm noch zu uns, hier ist schön. Und ich glaube, Breitenreiter hat ihn halt doch zum Schluss zwei, dreimal zu oft auf die Bank gesetzt. Das hat ihm nicht gefallen. Ich finde zwar schon, dass das berechtigt war, aber ja, der Fußball und die verrückte Geschäfte geben es halt her und ja, kann man halt nichts machen. Ne? Also ich sehe es, gerade wir haben ein scheiß Auftaktprogramm, ne? Das ist ja letzte Saison uns auch.
Wie ist denn das?
Ja, in Bremen, dann zu Hause Dortmund und dann in Leipzig. Oder Leipzig und in Dortmund oder so, aber ist auch egal. Also, ne? Das erinnert mich so an deine Zeiten, wo dann immer das HSV-Startprogramm geguckt hat, ja, hier, guck mal, ersten vier Spiele, null Punkte. Und es kam dann auch so und dann musste der HSV immer.
Außer in der einen Saison, wo wir gleich als erstes gegen Paderborn gespielt haben, wo du sagst, okay, die drei Punkte sind schon mal sicher.
Genau, naja, und so. Es ist halt immer noch Unruhe, dass das 50+1, die Ausnahme da nicht genehmigt worden ist, das haben wir jetzt auch alle mitgekriegt, wird natürlich in Hannover dann pressemäßig und allem auch von den Fans und so, wird das natürlich alles noch viel mehr wieder aufgebauscht, dann hat noch einer der, was sind das, Gesellschafter da geklagt und auch Recht bekommen und durfte irgendwie Gewinne aus irgendeinem Vertrag rausziehen, wobei immer klar war, dass das in die Weiterentwicklung des Vereins gesteckt werden soll. Also es ist unruhig, wir haben ein scheiß Startprogramm, wir sollten noch Leute holen. Dadurch, dass die Ausnahmeregel nicht kommt, kann Kind aber nicht neues Geld locker machen. Angeblich gibt es nur noch neue Leute, wenn wir weiter noch ausdünnen von denen, die wir nicht mehr haben wollen. Und ob das gelingt, boah. Wird schwierig.
Ich habe das mit der 50-1-Regel natürlich auch verfolgt und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das jetzt noch dauert, aber Kind geht ja juristisch den nächsten Schritt und jetzt geht er vor ein, in Anführungsstrichen, ordentliches Gericht. Jetzt muss ich mal aufpassen, da habe ich jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, aber ich meine mich an einen Kommentar zu erinnern, den ich gelesen habe, ich glaube, es war in der Welt, dass das jetzt wirklich der Anfang vom Ende der 50-1-Regel ist und dass vor ordentlichen Gerichten diese Einmalstellung, die es beim DFB gibt, wohl europäisch überhaupt nicht mehr durchsetzbar ist. Und ja, vielleicht dauert es noch ein Jahr oder zwei oder drei, ich weiß nicht, aber höchstwahrscheinlich wird das der Beginn sein, dass der Fußball sich komplett, der Profifußball sich auch in Deutschland komplett verändern wird.
Ja. Ja, deswegen verstehe ich auch die Entscheidung von der DFL, muss man ja sagen, ne? Nicht, weil sie wussten, ne, dass genau das, was du gesagt hast, jeder weiß, dass diese 50+1-Regel auf juristisch extrem dünnen Beinen steht und kaum so haltbar sein wird. Deswegen hätte man entweder Kind durchwinken können, weil ich sag mal, 25 Jahre lang einen Verein zu unterstützen, das ist jetzt nicht so, dass das die anderen... Das hat
nicht mal Herr Kühne geschafft.
Nein, aber ich meine, also da warten jetzt nicht noch 10 andere Vereine, ja, um dann zu sagen, ja, jetzt machen wir das aber auch. Das ist ein
interessanter Gedanke.
Also man hätte Herrn Kind einfach durchwinken können und sagen, naja, komm, dann haben wir halt noch einen mehr, aber keiner rüttelt mehr an 50+1, ne? Oder man hätte halt sich hinsetzen müssen mit Juristen zusammen und sagen, pass mal auf, wir ändern jetzt die 50+1, ja, und das wird auch von allen durchgewunken und da sind dann irgendwie rechtlich sichere Dinge definiert und dann hätte Kind vielleicht daran auch scheitern können und wüsste aber, dass sich eine Klage nicht lohnt, ja. Aber nun passiert halt das, wie du es schon gesagt hast, wahrscheinlich. Er wird klagen, das macht er auf jeden Fall. Und dann beschäftigen sich die Juristen damit. Und so wie man früher auch das Bossmann-Urteil für unglaublich gehalten hat, es ist so gekommen. Und deswegen muss man damit sehr stark rechnen, dass dann 50+1 auch in irgendeiner Weise abgeschmälert, ganz kaputt gemacht wird, wie auch immer. Und ob sich damit dann die DFL einen Gefallen getan hat, ist natürlich die Frage.
Nun ist ja unser Podcast, die Folge 221, wenn ich das an dieser Stelle nochmal sagen darf, ist ja unsere Saisoneröffnung. Das heißt, wir müssen nicht über tagesaktuelle Dinge sprechen, wobei Hashtag Özil kommt natürlich noch. Aber wir müssen jetzt nicht über irgendwelche Fußballspiele sprechen. Deswegen lass uns doch mal heute so ein bisschen die Zeit auch nutzen, darüber zu sprechen. Jetzt fällt die 50-1-Regel juristisch. Das ist zumindest nicht unwahrscheinlich. Und bedeutet, dass die Bundesliga dann, ja, also wieder ein ganz neues Zeitalter erlebt. Also das bedeutet, dass Investoren in Vereine investieren können, also siehe England, siehe die ganzen europäischen Ligen um uns herum, was wiederum dann bedeutet, die investieren erstmal, dann allerdings wollen sie auch den meisten Profit rausholen, bedeutet, du musst dich auch bewegen, was Anstoßzeiten angeht, Vermarktungsmöglichkeiten und, und. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr oder weniger gefühlt 50% unserer Hörer haben, die dann sagen, das ist das Ende des Abendlandes, das ist eine Katastrophe, dann verlasse ich den Fußball komplett, dann höre ich auch nicht mehr diesen Podcast, das will ich alles nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe hohe Sympathien für diese Gruppe, weil auch ich merke, aber da kommen wir gleich, wenn wir auf die WM nochmal zu sprechen kommen, komme ich auch gleich nochmal drauf, wie mich eigentlich diverse Dinge an dem aktuellen professionellen Fußballsport mich auch mittlerweile langweilen. Ja, also insofern, es wird langweilig. Auf der anderen Seite, und das sind vielleicht die anderen 50% unserer Hörer, die dann vielleicht sagen, ja, sag mal, ihr da im Podcast-Studio da in Hamburg, ihr sagt doch immer, es ist langweilig, dass nur Bayern München deutscher Meister wird, dann hätten wir auf einmal ganz andere Voraussetzungen, es würde vielleicht andere Vereine geben, die andere Möglichkeiten bekommen und dass die Bundesliga eventuell insgesamt für sich deutlich, deutlich spannender wird und dadurch auch die deutschen Mannschaften im europäischen Clubfußball wieder noch wieder konkurrenzfähiger werden. Also es könnte ja auch Vorteile bringen. Wie siehst du denn das?
Ja, gut. Ich glaube jetzt nicht, dass man man kann die 50+1-Regel kippen, aber dann kann die DFL ja trotzdem sagen, gut, aber dann machen wir jetzt neue Statuten, ja, wo trotzdem irgendwelche Daumenschrauben, die dann im Gericht standhalten, irgendwie angesetzt werden.
Ja. Hätten sie es ja gleich machen können.
Ja, das ist natürlich die große Frage, warum man das einfach so, ne, ich meine, gut, die schriftliche Argumentation fehlt Herrn Kind ja noch, ne? Also angeblich liegt es daran, dass das nicht genug Förderung passiert ist, ne? Was er bezweifelt. Was die Zukunft angeht, gut, in diesen Kommentaren, die dann an dem Tag X passiert, überall zu lesen waren, waren auch welche darunter, die sagen, die Leute sollen sich auch nicht zu sehr beweihräuchern, weil es gibt genug Vereine, die 50+1-Regel auch in irgendwelchen anderen Formen umgehen. Da wird zum Beispiel auch Borussia Dortmund genannt mit Aktiengesellschaft. Wem gehört denn da noch der Verein und wer hat da wirklich noch die 51% sicher in der Hand, ja.
Kann man da so.
Oder ja. Auch der HSV mit Herrn Kühne, wenn Klar. du da wen hast, der freiwillig immer Geld reinpumpt, ja, das hat nichts mit 50+1 zu tun, ist aber rein sportlich gesehen auch ein bisschen unfair.
Ja, ne? Jetzt so. Gucken wir uns Leverkusen an, jetzt gucken wir uns Leipzig an, jetzt gucken wir uns Wolfsburg an, das sind ja die nächsten Vereine.
Ja gut, aber das sind ja das sind ja schon die bekannten schwarzen Schafe, wo man dann fragen kann, ja, warum hat man das damals so gemacht? Jetzt ist es aber schon, ne, verjährt oder jahrzehntet. Da kannst du natürlich jetzt auch nicht mehr
Leipzig
beigehen.
Leipzig noch nicht.
Ja, Leipzig noch nicht. Ja, aber da gab es ja auch genug Aufschrei. Aber Leipzig hat sich gut aufgestellt, hat da dieses Trainingszentrum und allem. Ne? Also sie sind ja all den Anforderungen nachgekommen, ja. Dass jetzt RB Rasenball heißt und ne, naja. Das Logo, also die alten Sachen müssen wir ja nicht mehr aufmachen. Ne? Dass das alles, dass sie sich immer nur genau so weit bewegt haben, wie die DFL es wollte. Ja, gut. Und deswegen ist halt die Frage, hätte man ja hier auch, wenn die Begründung ist, Herr Kind hat zu wenig Geld geschossen, dann könnte man ja auch sagen, du musst jetzt noch mindestens 50 Mille nachschießen. Und dann ist diese Hürde auch genommen, ja. So, und dann kann der Kind zusehen, wo er seine 50 Mille herholt und sagt, gut, jetzt sind sie da und jetzt lass mich in Ruhe, ne? Ich weiß es nicht. Also, ja, es gibt halt immer Veränderungen im Leben. Ob die gut oder schlecht sind, ist schwierig. Aber ich bin schon einer, der sagt, also ich möchte nicht die 14. Meisterschaft hintereinander von Bayern München erleben. Und die Tendenz ist aber deutlich in diese Richtung. So. Und ich würde es begrüßen, wenn man den Wettbewerb öffnen kann. Und ich denke, andere Vereine kommen halt kaum in die Reichweite von Bayern München, wenn man nicht mit anderen Mitteln noch dazu zugange werden kann.
Müssen wir jetzt an dieser Stelle aber auch wieder sagen, dass Bayern München sich das natürlich in den letzten Jahrzehnten auch erarbeitet hat. Das, glaube ich, haben wir ganz oft genug wertgeschätzt. Egal, wie du jetzt gerade geantwortet hast, ich weiß, du wirst immer Hörer haben, die das verfluchen, was du sagst, wenn du sagst, mehr Wettbewerb und öffnen. Ne? Aber wir werden auch Hörer haben, die sagen, endlich, sagt's mal ein Experte, ne? dass man auch diesen Weg gehen kann. Ja,
es ist schwer.
Es ist schwierig, aber es ist halt, das hat meine Mutter schon immer gesagt, ne? Alle Menschen sind gleich und manche sind gleicher. Und das ist halt dieses mit Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, du hast jetzt eben Dortmund genannt. Jetzt könnte man sogar fast sagen, wenn wir mal ins Klein-Klein gehen bei Bayern München, und ich habe das echt so mehr oder weniger gar kein Wissen. Und alle Bayern München-Fans können mich da gerne korrigieren. Ja, aber dass man sagt, wie viel Macht im Hintergrund haben eigentlich Audi und Telekom und Adidas auf gewisse Entscheidungen, wenn du die so supportest, wie sie den Bayern München supporten. Ja. Also da muss man ja auch sagen, bei allem Respekt, wie die sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten erarbeitet haben, aber das Geld, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik, das Geld regiert halt vielleicht eh schon ganz häufig.
Ja, und sie fangen ja noch nicht mal an, irgendwie auf die Bremse zu treten. Ich meine, jetzt sind sie gerade wieder in den USA, letztes Jahr war es China. Also man versucht ja die Marke noch viel weiter, ne? Ich meine, ja, im Urlaub sehe ich auch Bayern München Trikots und so. Ja. Das ist schon verrückt,
ne? Ja, na gut, was Bayern München gar nicht haben will, ist Mitleid von Podcast-Moderator Hobbs. Ne? Und mein Mitleid ist auch sehr begrenzt bei Bayern München. Aber ich sehe schon, dass sie in einer totalen Zwickmühle sind, dass sie so aufgestellt sind und ich glaube auch so ein Selbstverständnis haben, dass sie sagen, wir wollen zu den 4, 5 größten Vereinen der Welt zählen und in Europa zählen. Und dann musst du dich halt vergleichen mit den Real Madrids und Barcelonas und Paris Saint-Germain und Manchester United dieser Welt.
Ja klar, und sie machen den gesündesten Weg.
Ja, ne? Genau.
Von Real Madrid und Barcelona sind hochverschuldet und werden vom Staat geschützt.
Ja.
Die Engländer haben sich ihren Investoren geöffnet. Ja,
auf Gedeih und Verderb.
Klar. Und ja gut, aber guck sie an, die WM ist gerade gelaufen, Fußball regiert die Welt, solange Fußballsport Nummer 1 ist und die Leute alle bereit sind, ich meine, in England sind die Stadien ja trotz der riesigen Preise voll, ja, da sagen zwar dann viele, ja, das sind aber alles keine Fans mehr und es ist auch still in den Stadien und was wir ja in Reportagen gesehen haben, man darf sich auch nicht mehr freuen, man darf beim Tor nicht mehr aufspringen und also was da für Benimmregeln herrschen, das ist schon absurd, aber es kommen genug Leute rein, die da irgendwie 50 Pfund pro Karte zahlen wollen. Und das ist natürlich das, was die Investoren auch sehen und erwarten. Ja, und solange sich das nicht ändert, wird immer weitergemacht. Und deswegen machen wir lieber noch eine WM mit mehr Teilnehmern, eine EM mit mehr Teilnehmern und guck mal, jetzt die reichen Länder, jetzt haben wir 4 Champions League-Plätze sicher, ja. Da hat man auch den kleinen Ländern schön was weggehackt, ne? Und das wird dir alles so verkauft, als wenn das trotzdem noch sportlich fair ist. Und da denke ich, kommt wieder dein Satz, wer die Kapelle bezahlt, ne? So.
Ja. Ja, aber es ist kein Maß mehr, ne? Jetzt kommen wir vielleicht sogar, ohne dass wir es wollten oder beabsichtigt haben, langsam aber sicher nochmal zum kleinen WM-Rückblick.
Ja.
Aber das, was. Es gibt so 2 Szenen, die sich bei mir im Kopf eingebrannt haben bei dieser WM und die sind beide leider sehr negativ. Das ist einmal, aber wichtiger ist mir jetzt mein zweites Beispiel. Okay. Aber mein erstes Beispiel ist einmal Neymar, wie er sich da unten am Boden gewälzt hat, wo du denkst jetzt, also wirklich, wir haben das schon hier so oft gesagt, die tun immer so, als ob sie erschießen. Der hat ein ganzes Volk repräsentiert, wie der sich da, also das war so, so Fremdschämfaktor, so peinlich, Wahnsinn. Das hat sich bei mir eingeprägt. Und das zweite, was sich bei mir eingeprägt hat, ist, ohne Scham sitzt da dieser FIFA-Präsident irgendwie auf roten Sesseln in diesen Stadien. Mhm. Luxus pur. Und also das wo ich so gedacht habe, ey, du hast aber auch echt den Schuss nicht mehr gehört. Ne? Musst du jetzt auf roten Ledersesseln dir da in den Stadien, höchstwahrscheinlich gibt es ja eine Auflage, ne? In jedem WM-Stadion musst du irgendwie so eine, keine Ahnung.
Ach, sein Sitz war noch anders als alle anderen, oder wie?
Sein Sitz und die seiner, also Putin neben ihm, okay, und wer also auch
die,
immer.
Die super Ehrenlose.
Ja, genau, die super, super.
Ich meine, alle da.
Aber das hast du fast immer in den Spielen gesehen, wo er dann da war. Das waren immer so dicke, rote Ledersessel.
Okay.
Wo ich dann so denke, ey, du Vollpfosten, ey, das kann nicht sein. Da springt dir die Korruption so richtig ins Gesicht. Und wir jubeln trotzdem noch und gucken uns das an. Und ich muss sagen, ich hab das ja schon ein paar Mal in diesem Podcast in den letzten 2-3 Jahren gesagt. Ich habe da immer mehr, ich will nicht sagen Problem moralisches mit. Ja. Problem mit, ja. Aber irgendwie ist es dann doch so. Wo ich so denke, klar, ich sitze heute Abend zu Hause, hab nichts vor und im Fernsehen läuft, keine Ahnung, Paris Saint-Germain gegen Liverpool. Klar würde ich jetzt am liebsten dann gucken und hab's in der Vergangenheit auch getan. Aber irgendwie denke ich mir, Hobst, du musst auch bei dir anfangen. Und das geht nicht. Du kannst das nicht immer unterstützen. Das Produkt ist halt geil, was sie haben. Ja, Spitzenfußball, europäischer Spitzenfußball. Aber ich finde, den Preis, den wir alle zahlen in der Gesellschaft, ist eigentlich nicht mehr angemessen.
Ja, ich schon allein die ganzen Gehälter und auch was die Spieler da für Allüren haben und dass es so was wie Vereinstreue nicht mehr gibt. Also diese Tendenzen sind ja alle beängstigend. Ne? Ich finde zwar schon auch, dass das 2014 in den Stadien immer die dicke Lederkombos und nicht nur für 3 Plätze, sondern ich sag mal so die Ehrenloge. Also irgendwo wurde auch mal Lothar Matthäus beim Spiel eingeblendet. Der hat nicht in der Nähe vom Infantino da gesessen und hat auch auf extrem bequem, ne? Also das sind ja bestimmt 500 bis 1000 Plätze, die da in dem dicken Leder ausgestattet sind, ne? Ob das nun notwendig ist, ja gut, aber man macht daraus ein Geschäft. Ich meine, guck dir die Multiplex-Kinos an, da hat man dann auch eingeführt, Leder.
Nee, darauf machst du kein Geschäft, weil da sitzen ja die ganzen geladenen Gäste von den Infantino. Oder glaubst du, dass du dir das da einkaufen kannst? Oder glaubst du, dass Lothar Matthäus
ja klar, doch, ich denke ja schon, dass da, also da waren ja nicht nur die Promis um persönliche Einladungen. Da wären natürlich, gut, die wären da eingeladen worden sein, ja, aber weil sie halt Funktionäre der FIFA sind und dafür sorgen, dass da zig Millionen reinkommen und dann sagt er so, dafür kriege ich aber hier immer 4 Tickets für die Ledersitze. Ja, klar, ja. Es ist halt so, ja.
Ja, wenn du sagst, es ist halt so, das klingt so, wenn wir jetzt sagen, ja, heute Abend wird es dunkel und morgen scheint wieder die Sonne, es ist halt so. Das kann man nicht ändern. Aber die Menschen sind, und ich schließe mich da 100% mit ein, immer so bequem, wir meckern und meckern und meckern, aber wir ändern es dann nicht. Ja, und die das bestimmen, die sagen, okay, linke, weißt du, hier links rein, rechts raus, ist mir egal, und kommen dann damit durch. Das ist irgendwie, ich könnte jetzt so losledern, ja, aber ich versuche mich da echt am Zaum zu halten, ja, dass ich sage, ich habe auch von Monat zu Monat weniger Bock, mich in sozialen Netzwerken aufzuhalten, weil die Menschen irgendwie sich anscheinend jetzt mittlerweile daran gewöhnen, ihren ganzen Müll und ihren ganzen Frust immer über die sozialen Netzwerke loszuwerden und meckern und denken sich geile Sachen aus, aber ändern tun sie ja nichts, ja, weil das ist ja zu anstrengend.
Ja. Das ist klar, sich ändern ist immer das Schwierigste. Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja. Das ist halt so, ne? Ja. Gut, es ist halt, der FIFA hat man ja mal versucht, Einhalt zu gebieten. Ich sag mal, nachdem hier Katar genommen worden ist und so, da haben ja wahrscheinlich auch mit viel Hilfe der Engländer, die da ziemlich sauer waren, dass sie es nicht gekriegt haben. Man hat ja Blatter immerhin gestürzt bekommen. Ja, ich weiß, es ist viel.
Aber ist der jetzt besser?
Es ist viel zu wenig. Nein, aber es ist halt, das ist, wie heißt die Hydra oder sonst was, du hast da halt einen Kopf abgeschlagen und da sind 2 neue nachgekommen. Ja. Der Infantino ist genauso ein Drecksschwein wie ein Blatter auch. Also wenn der keine rosa-rote Karte weiß, kannst du die ihm auch immer geben, weil der ist kein Stück besser.
Ja, so. Anscheinend. Also wir kennen ihn nicht persönlich. Wenn er uns selber auf den roten Sessel gehoben hätte, würden wir natürlich anders sprechen. Wäre natürlich dann ein feiner Kerl. Nein, Spaß beiseite. Ja, es ist halt fies. Aber wo wir jetzt dann eh schon bei dem gesellschaftspolitischen Thema sind, dann lass uns doch über Hashtag Özil sprechen.
Über das Spielerische, der WM wollen wir gar
doch,
nicht
doch, reden. Auf jeden Fall. Aber wo wir das jetzt gerade, habe ich mir ja so gedacht, ach wo so, wir gerade okay über diesen ganzen gesellschaftlichen Ding, dann ist das vielleicht am passendsten, wenn wir jetzt Özil kurz oder mittelkurz besprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, er hat sich ja gestern geäußert.
Nee, ja, gar und, nicht. Das Handy hat sich mal vibriert mit irgendwelchen Kickern,
Push-Eilmeldungen und so weiter. Genau. Und ich finde... Ja, jetzt, ich überlege jetzt gerade, soll ich dich fragen, wie du darüber denkst? Oder, ja doch, ich frage dich mal als allererstes, wie denkst du darüber?
Die erste Frage ist natürlich, warum erst jetzt? Und wieso in diesem Format? Also irgendwie in drei Häppchen, weil es dann textmäßig anscheinend in die sozialen Netzwerke nicht reingepasst hat oder was? Und ja, es ist halt zu einseitig, ne? Also das ist ja auf gut Deutsch dann genau das, was du selber gesagt hast, dass die Leute in ihre Meinung und ihre Probleme und Hass und Kommentare, ne, wupp, in die sozialen Netzwerke rein, aber selber ändern, ne? Oder bei Özil halt jetzt Selbstkritik, kein einziger Satz bei... Keine Ahnung, gefühlt 3-4 Seiten, die er da veröffentlicht hat. Ne? Ich denke schon, dass er da in einigen Sachen da den Finger in die Wunde legt und er kann es wahrscheinlich auch am besten beurteilen, was ein Herr Grindel zu ihm gesagt hat und was nicht. Ne? Ich denke halt schon auch, dass er ein paar Sachen sich zu einfach macht und und einfach das Timing halt Mist ist, weil...
Im Sinne von zu spät?
Ja, ja. weil er muss doch auch mitgekriegt haben oder wenigstens seine Berater, die dann da für ihn auf Facebook und sonst was schreiben, die müssen auch mitkriegen, dass man von ihm eine Stellungnahme hätte hören wollen. So. Und dass er damit auch viel mehr Sprengpotenzial aus der Sache vielleicht hätte nehmen können. Ja? So. Ich meine, ob das nun ein gültiger Vergleich ist oder nicht, dass das sich ein Matthäus mit Herrn Putin fotografieren lässt und ob das dasselbe ist, wenn sich er mit Erdogan fotografiert, das sei mal dahingestellt. Aber sowas hätte er ja dann vor der WM einfach mal sagen können, oder?
So. Naja gut, er hätte vor der WM wahrscheinlich mehr oder weniger das Gleiche gesagt, wie er es jetzt gesagt hat. Aber... Wie? Also du hast gesagt, es war dir zu wenig. Also es war dir zu wenig Selbstkritik, hast du gesagt.
Das hat halt einfach gefehlt. Wenig war es ja nicht. Er hat ja einen riesen Rundumschlag gemacht und hat jedem einen draufgegeben, wo er es auch mal loswerden wollte. Ja. Und wie gesagt, so manche Argumente...
Konntest du das verstehen?
Ja, klar. Ja. Ich meine, er hat ja nur Backenfutter gekriegt. Und ich denke... ihn als Sündenbock herzunehmen, ist natürlich lächerlich, weil wir betreiben da einen Mannschaftssport und wir haben gegen Schweden auch nicht gut gespielt, wo er nicht gespielt hat. Ja? Ja, wir haben dieses Spiel gewonnen, aber mit so viel Glück, wie man es eigentlich gar nicht haben darf. Ne? So, natürlich macht Özil schon seit längerem immer eine unglückliche Figur. Ne? Also da kann er teilweise mit seinen unglücklichen Augen nichts dazu, ne? Dass er so ein bisschen, ja, er sieht immer so ein bisschen unausgeschlafen aus, oder? So ein bisschen müde. So. Und wenn er dann die Dynamik im Körper auch auf dem Platz nicht bringt, dann sieht das halt einfach komisch aus. Ich denke trotzdem, dass er.
Es trifft
genau, aber ich denke trotzdem, dass er auch ein paar gute Ideen im Spiel hatte und wenn ich so an das Südkorea-Spiel denke, da war er nicht der Schlechteste. Ja? Also da haben auch ein Reus und auch ein Kroos hochgradig enttäuscht. Ja? Mhm. Die fand ich in dem Spiel sogar schlechter. Ja, nicht viel, aber.
Ja, weil sie alle nicht doll gespielt haben.
Ja, ne, so, aber und deswegen, also, dass man dann Özil da als Sündenbock hernimmt und gut, hat er vielleicht schon verdient, weil er eben halt nichts gesagt hat. Ja, ich sag mal, man hätte ihm klar machen müssen, was für eine
Dynamik
dieses Bild hat und wie groß das diskutiert wird. Und dass das einfach sein muss, dazu was zu sagen. Ja?
Und aber dann hätte er höchstwahrscheinlich ja das Gleiche gesagt, vielleicht nicht mit diesen Angriffen auf den DFB und auf Grindel, aber er hätte ja ungefähr das Gleiche gesagt, wie er es jetzt gesagt hat. Und das hätte die Sache natürlich auch nicht besser gemacht. Also wenn ich habe immer gewartet, dass du sagst, sag mal, Hubs, wie denkst du denn darüber? Aber weil du mich nicht gefragt hast, will ich trotzdem darauf antworten.
Ja, na klar.
Ich kann ganz viele Dinge, die Özil geschrieben hat, verstehen. Und ich komme auch zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Özil. Und bin überrascht über die 3 DIN A4 Seiten, wie viel Prozent davon ich ihm sogar zustimme. Hätte ich vor diesen 3 DIN A4 Seiten nicht gedacht, aber da sind viele Dinge, die er auch anmahnt, auch in der Gesellschaft, auch, dass man sagt, weißt du, wenn ich gewinne oder wenn wir gewinnen mit mir, dann, ja, dann bin ich Deutscher und wenn wir verlieren, dann bin ich halt hier der mit Migrationshintergrund und so. Also ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel Sensibilität drin und Wahrheit. Das, was mich stört, und du hast es ja eigentlich auch gesagt, ist, dass er 0,0 Selbstreflexion hat und dass er überhaupt nicht in irgendeiner Form mal eingesteht, dass das vielleicht ein bisschen unglücklich war. Nun habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Nachbarn, der auch einen Migrationshintergrund hat, und der hat gesagt, in der Türkei ist es ja echt immer, wird es ja immer schärfer, so dass man sagt, wenn er sich jetzt von Erdogan distanzieren würde oder von der Politik von Erdogan distanzieren würde, dann hätte das mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher negative Auswirkungen für die Familie Özil, die in der Türkei lebt, oder für seine Verwandten, die in der Türkei leben. Und deswegen ist das für ihn kaum machbar, dass er das kritisiert. Und dann habe ich so gedacht für mich, okay, aber wenn das so ist, und ich glaube Özil und ich glaube jedem, ich kann mich da ja nicht 100% einfühlen, weil ich kein Migrationshintergrund habe, aber ich glaube jedem mit Migrationshintergrund, dass irgendwo 2 Herzen in deiner Brust schlagen und dass du 2 Kulturen familiär kennenlernst und dass du für beide höchstwahrscheinlich ein hohes Grad von Verständnis und Sympathien hast. Aber wenn du weißt, dass, also der Erdogan ist ja nicht nur der türkische Präsident, Erdogan ist ein türkischer Präsident, der die Menschenrechte größtenteils mit Füßen tritt, ja, der Hunderte, wenn nicht Tausende von Journalisten und freiheitsliebenden Menschen einsperrt, der einfach ein ganz gefährlicher, fast schon diktatorischer Typ ist. Mhm. So, und dieser Erdogan, wenn der dann nach einem Foto fragt oder wenn das eingefädelt wird, dann würde ich wirklich sagen, dann hätte Özil versuchen müssen, diesen Termin komplett aus dem Weg zu gehen. Ja, Emre Can oder so war ja auch nicht da zum Beispiel. Ne? Der wurde ja auch angefragt. Ja. Und da muss ich sagen, ich kann schon verstehen, wenn du dann da bist und du musst das Foto machen und so weiter und du wirst dann kritisiert in Deutschland, dann kann ich verstehen, wenn du sagst, scheiße, die Deutschen wollen jetzt sicher hören, das ist der Präsident meiner Familie, ne, mit türkischen Wurzeln, aber ich finde seine Politik auch scheiße. Das hätte jeder hören wollen, ne, dann wäre das auch angedacht. Das kannst du aber vielleicht gar nicht sagen. So, und da musst du sagen, ja, dann bring dich gar nicht erst in diese Situation. Und das ist das, was ich ihm so ein bisschen vorwerfe. Wenn du schon dir wochenlang überlegst, wie antworte ich jetzt, dann hättest du auch mit einem Juristen eine Formulierung finden müssen, wo man sagt, du kritisierst den Erdogan nicht direkt, aber du sagst vielleicht, Mensch, war unglücklich, wie auch immer. Also ich bin jetzt kein Jurist. Aber dass da gar keine Selbstkritik kam, das ist richtig auch schlecht, finde ich.
Ja.
Das muss man ihm vorwerfen.
Ja, aber gut, ich finde auch so dieses hier, das Klose und Podolski, dass das Wort Deutschpole kommt nie, ne? Aber der Deutsch-Türke Özil kommt in jedem Satz. Ich finde schon, dass er auch ein paar Sachen
absolut
richtig
aber sagt, ich hoffe.
Aber ich meine, gut, dass das Thema ist ja einfach halt, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen.
Ja.
Ja? Deutschland hat die beschissenste WM aller Zeiten gespielt. Es gab diesen Fototermin und damit hatten natürlich alle einen Aufhänger. Ja, so. Und weil Özil ja, halt auch nicht gut gespielt hat oder manch einer auch gesagt hat, ich hätte Özil gar nicht aufgestellt oder mitgenommen. Nun ist es passiert, Deutschland ist ausgeschieden. Es ist natürlich für die große Masse viel zu einfach zu sagen, er ist schuld. So, und wenn dann ein Bierhoff in unglücklichen Formulierungen und ein Herr Grindel in deutlicheren Formulierungen darauf rumhacken und sich dann natürlich auch noch alle möchte gern Experten zu Wort melden und da irgendwie mit ins Horn reinstoßen, dann hat man natürlich eine Bombe kreiert, so, die man auch jetzt nicht mehr entschärfen konnte. Mhm. Und deswegen war dann Özil, hier Tabula Rasa, einfach auch fast schon logisch. Ja, also dass der keinen Bock mehr hatte, jetzt in der Nationalmannschaft klar, zu spielen,
total war verständlich.
Aber hat und deswegen hat er halt jetzt nochmal mit sein Ende gesetzt.
Ist total verständlich, hat aber natürlich auch ein bisschen mehr, hat natürlich auch Selbstschuld, ne? Weil, ne?
Ja.
So. Aber ich finde auch, es ist so ganz gefährlich, diskutiert man dieses Thema Özil, dann kann es auch schnell sein, dass man sagt, das hat jetzt irgendwas mit Rassismus zu tun oder so, weil unsere Gesellschaft wird auch, ich finde unser Leben aktuell gesellschaftlich ist schon dunkler geworden. Es ist immer mehr schwarz-weiß, es gibt immer mehr Leute, die gewisse Dinge über moralische Dinge setzen, wo ich so sage, aber Moral und Werte wäre, das ist der Grundpfeiler unserer Kultur. Darüber sollten wir uns mal unterhalten. Also jetzt Hashtag, ne, CSU heißt ja christliche Union und wollen aber, keine Ahnung, aber nicht helfen an der Grenze. So, ne? Dass man sagt, ja, kann ich total verstehen. Ich sehe auch die ganzen Problematiken mit den Flüchtlingen. Das ist alles verständlich, aber wenn Menschen total in Not sind oder auf dem Meer rumschwimmen, dann kannst du doch nicht sagen, nö, aber helfen wir jetzt nicht mehr. So, also das ist ja nicht mehr christlich. Du kannst das so sagen, wenn du das so meinst, wenn du das mit deinem moralischen Ethos vereinbaren kannst. Ich könnte es nicht vereinbaren. Und wenn wir dann aber sagen, wir haben aber Probleme mit den Flüchtlingen, dann muss man sagen, okay, aber wir sind doch ein intelligentes Volk. Dann lass uns doch mal überlegen, was für eine Migrationspolitik wollen wir eigentlich machen? Was für ein Einwanderungsrecht? Haben wir mal ein Einwanderungsgesetz, was wir machen? Und wo wir genaue Spielregeln festlegen, sagen, pass mal auf, lieber Flüchtling oder Migrant oder wie auch immer, wenn du kommst, ja, dann kriegst du den und den Support für uns, für den und den Zeitraum und wir erwarten aber in den Zeitraum X, dass du dich so und so integrierst und das kontrollieren wir damit mit Sprachschulen oder was weiß ich. So, und wenn das alles super funktioniert, dann herzlich willkommen und wenn nicht, dann tschüss.
Ja.
So, aber das gibt's ja in Deutschland nicht, sondern die Lösung ist, nee, die wollen wir gar nicht erst reinlassen, jetzt Grenze zu und alle erschießen. Das geht ja auch nicht. Ja. Und das ist das, was, das meinte ich gerade in unserer Gesellschaft, da gibt es kein Schwarz-Weiß mehr. Guck dir Donald Trump an. Es gibt nur noch Schwarz-Weiß, das wollte ich sagen. Ja, es gibt keinen Grau mehr. Ja. So, und das ist so furchtbar. Ich möchte aber zum Schluss dieses, und das siehst du halt auch bei dieser Diskussion. Und deswegen möchte ich dich jetzt mit ein paar Meinungen konfrontieren, fast zum Schluss dieses Themas. Eins danach habe ich noch, was auch noch mit Özil zu tun hat. Aber dann geht es schon wieder mehr zum Fußball. Und ich möchte hier so ein paar vorlesen. Das haben sich ja alle gemeldet, irgendwie gestern und heute zu diesem Thema. Und würde gerne mit dir kurz besprechen, wie finden wir das? Finden wir das richtig, falsch, ja, nein? Ne?
Okay.
Also Andrea Nahles, SPD-Vorsitzende, hat gegenüber der Osnabrücker Zeitung gesagt, Özil hat mit seinem Auftritt mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan einen Fehler gemacht. Aber der Grundsatz, wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam, gelte für ihn wohl nicht. Außerdem habe der DFB leider den falschen Ton angeschlagen und die Diskussion unnötig verschärft.
Ja, passt.
Also, sie will damit sozusagen sagen, ich musste kurz mal echt für mich in mich gehen, dass man sagt, also das war falsch von ihm,
ja.
Aber eigentlich müsste für ihn wie für alle sagen, ey, wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Da fällt mir übrigens dabei ein, weil du das eben auch mit Podolski gesagt hast, was ist denn eigentlich, als der Gauland mal Jerome Boateng nicht als Nachbarn wollte?
Ja, genau.
Da sind wir alle aufgestanden.
Ja, ja, richtig.
Bei Mesut Özil ist irgendwie kaum einer aufgestanden. Auch von seinen Nationalspielerkollegen ist irgendwie keiner so richtig, also mir zumindest nicht bewusst, dass man gesagt hat, ey, wir alle zusammen. Also das war auch auffällig. Ne?
Ja.
Und
na, ich gut, dass nicht, es in der Mannschaft nicht gestimmt hat, das hat man ja an Grund der Ergebnisse gesehen.
Und ich hoffe nämlich nicht, dass das politische Gründe hat oder weil er halb Türke ist, sondern das hat vielleicht dann auch echt einfach mit diesen Menschen zu tun, dass der vielleicht so ein ganz introvertierter Typ ist eventuell, der jetzt eventuell auch in der Mannschaft nicht so das Herz
hat. Aber Herr Boateng ist aber auch nicht der Extrovertierteste.
Ja, aber ich glaube...
Wenn du das mal mit seinem Bruder vergleichst, der ist extrovertiert. Ja, also...
Aber ich glaube, dass du auch mit Jerome schon eine Party schmeißen kannst. Ne?
Ja, ich denke, dass er mittlerweile medial da zugelegt hat. Aber ich weiß noch, seine ersten Interviews bei Bayern München und so.
Beim HSV.
Beim HSV gab es die. Aber ich meine, der hat auch ein paar viele Rhetorikkurse, oder? Ich weiß noch, die ersten Interviews,
da haben wir uns auch
ein bisschen drüber
lustig
gemacht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat im Sky-Interview gesagt, wir müssen uns schon hinterfragen, wie wir mit unseren Nationalspielern umgehen. Auf einen Spieler, der über 90 Mal unser Land vertreten hat, so einzuprügeln, halte ich für falsch und das hat er nicht verdient. Özil wurde die Verantwortung immer zugeschoben. Mhm. Dieses Zitat habe ich deswegen gewählt, weil dieser letzte Satz ganz interessant ist, ne? Wie viele Deutsch-Türken haben wir im DFB? Wie viele spielen in Deutschland, in den Vereinen, in jeder Stadt, auf jedem Dorf? Und er ist dann so die Integrationsfigur. Ne? Das ist natürlich dann auch...
Ja, natürlich. Und er hat auf der 10 gespielt. Ich meine, er hat die wichtigste Position bekleidet und hatte mit Yogi natürlich auch einen Fürsprecher vor dem Herrn. Das war ja vom Prinzip eine Sensation. Was haben sie gesagt? Seit was? 2010? War es, oder noch länger, seit 2000, ich weiß es gar nicht mehr.
Was willst du denn sagen?
Ja, dass Özil nicht gespielt hat. Er war sonst, seitdem Yogi
Trainer
war,
er hat jedes Spiel von
Anfang an gespielt.
Ja, das stimmt.
So.
Bundesaußenminister Heiko Maas hat in einer Pressekonferenz gesagt, ich glaube auch nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland.
Was meint er damit jetzt?
Er meint damit, dass die Integration wohl gescheitert ist. Oder Mesut hat ja auch gesagt...
Der Multimillionär ist Herr Özil. Das muss ich erstmal kapieren. Okay, ja. Ist doch zu warm heute, ja.
Ich finde das als Bundesaußenminister, muss ich sagen, unglücklich. Weil damit kommt gleich wieder diese Neiddebatte, ne? Ich glaube auch nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über Integrationsfähigkeit in Deutschland. Dass Herr Maas als Bundesaußenminister schon möchte, dass man auch zeigt, was funktioniert, das ist ganz toll in der Integration, das kann ich verstehen. Aber ich finde, das ist unglücklich ausgedrückt, oder? Das ist so ein bisschen blöd. Bundesjustizministerin Katharina Barley. Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer deutscher Fußballer wie Mesut Özil in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht mehr repräsentiert fühlt. Jetzt, den habe ich, ja, zum allerersten Mal, Broxy, in der Geschichte von Rhein gemacht, habe ich hier nicht die Kicker-Seite als die erste, sondern die von Spiegel Online. Das ist aber auch eine besondere Situation. Und hier muss ich sagen, ich habe deswegen, und keine Angst, ich mache nicht alle Zitate, die hier sind. Aber das habe ich jetzt ausgesucht, weil ich von dir nochmal hören wollte. Ich ganz persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich hoffe natürlich immer bei so einem Podcast, dass ich die richtigen Worte in der richtigen Minute finde. Ist die Kritik an Özil, ist das Rassismus? Ich glaube, also bei einigen ist es mit Sicherheit Rassismus, aber ich glaube, dass die meisten das gar nicht so werten, sondern ich habe es eben gerade versucht zu sagen, wenn er mit einem türkischen Präsidenten sich hätte fotografieren lassen. Ich meine, Mesut Özil hat sich schon 100.000 Mal mit Frau Merkel fotografieren lassen. Und wenn er sich mit einem türkischen Präsidenten fotografieren lässt, wenn wir die letzten 30 Jahre uns angucken, in einem normalen Verhältnis Deutschland-Türkei, glaube ich, wäre das auch kein Problem. Das Problem war, dieser Mann, wie er die europäischen Werte und Kulturen mit Füßen tritt, wie er sein Land regiert, größtenteils.
Und auch deutlich gegen Deutschland gehetzt hat. Das ist ja dadurch auch das Problem.
Genau, ne? Also, auch gegen Frau Merkel teilweise sie in eine Nazi-Ecke geschubst hat. Genau. Und dieses Foto entstand auch noch ein, zwei Wochen vor seiner Wahl, dass er dann dieses Präsidialamt bekommt. Und er weiß, dass Mesut Özil super beliebt ist in der Türkei. Also das war natürlich, und das nehme ich Özil kaum ab, dass ihm das keiner gesagt hat vorher, das war natürlich aus Erdogan-Sicht, war das politisch total motiviert, ja, dass er dazu Stellung nimmt. Und ich glaube, diese Kritik an Özil sehe ich jetzt nicht als Rassismus im Sinne von du bist Deutsch-Türke, sondern ey, dass du dich bei, für so einen vor den Karren sperren lässt. Also, und deswegen würde ich sagen, ist Frau Barley falsch mit ihrer Kritik. Das wollte ich sagen.
Naja, es ist natürlich schon so, das hat er ja, glaube ich, auch zitiert, und das glaube ich auch, dass ihm das passiert ist, dass es halt genug aus Leuten, die im Stadion nah genug an ihn rankommen, er da schon extrem heftige Sätze zu hören bekommen hat, die ganz klarer Rassismus sind.
Ja, ne? Höchstwahrscheinlich.
So, ja, plump, ja. Ich sag mal, die Leute, die jetzt hier da in der Öffentlichkeit zitiert werden und sich zu dem Thema äußern, das ist nicht rassistisch. Was Herr Grindel gesagt hat, das wissen wir nicht. Ne, ich meine, das war ja schon ziemlich persönlich. Aber Herr Grindel
hat als Bundestagsabgeordneter schon gesagt, Multikulti ist eine, was hat er gesagt, ist eine Lebenslüge und gibt es sowieso nicht.
Ja, ist natürlich schon super. Und wer weiß auch nicht, was er ihm auch persönlich noch gesagt hat. Ja. Ne? Das wissen wir alle nicht. Ja. Aber
also Grindel macht eine ganz schwache Figur. Dass Özil
extrem angefeindet worden ist von seinen eigenen Landsleuten, das denke ich schon. Das sind halt keine, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern irgendwelche, die natürlich im Bad der Masse sich dann das überhaupt trauen. Ne? Und dass er dann natürlich das ganze Rassismus nennt, passt in dem Moment dann vielleicht schon.
Für ihn gefühlt ja.
Ob man jetzt diese Leute nehmen muss, um das dann in seinen ganzen riesen Pamphlet mit unterzubringen, das ist natürlich wieder die andere Frage.
Mir war das nur wichtig, und jetzt kommt noch ein letztes Zitat, und das war es auch. Aber mir war es halt nur wichtig, weil ich empfinde, ich habe es ja auch gesagt, dass ich es total unglücklich fand, dass der überhaupt dieses Foto gemacht hat und so. Das finde ich richtig scheiße auch. Aber ich finde, das darf man kritisieren. Wir leben in einem freien Land, haben freie Meinungsäußerung, aber deswegen finde ich doch Herrn Özil nicht 1% als ein schlechterer Mensch oder als nicht deutsch genug oder wie auch immer. Weil ich, wie gesagt, also da wird schon einige geben, die sagen, nee, das ist aber nicht deutsch, wo ich dann so denke, mein Gott, jetzt also du hast zwei Kulturen nun mal. Ja, und
aber jetzt kommen wir noch mal zu einer Sache, die so hier überhaupt nicht reflektiert wird. Es waren ja zwei. So, und der eine hat sofort irgendwie was gesagt. Das war auch keine super. Ja, aber ich meine, was hat Herr Gündogan dadurch geschafft? Die Zielscheibe war von ihm weg.
Ja, aber das war ja von ihm schlau. Und er hat ja sogar meinen Präsidenten noch aufs Trikot geschrieben. Ne?
Ja, da hätte man ja vielleicht, aber ich sag mal, da muss doch der Berater von Özil dann sagen, okay. Ja,
Vollpfosten. Okay, sorry, ja, also der Berater
nachdem,
muss.
Nachdem der Gündogan es gesagt hat, dann hätte aber auch gleich einen Tag später hätte das dann von ihm auch kommen müssen.
Ich, noch einmal.
Und gerade dadurch, dass er es eben nicht gemacht hat. Und ist das ganze falsch Thema beraten. Ausgesessen hat.
Und der DFB
auch nicht zum Media Day gegangen ist und so weiter. Ja, da haben natürlich die Leute alle Chancen, sich den Mund fusselig zu reden, sich in die Sachen reinzusteigern.
Ja.
Und deswegen, das Timing ist in der ganzen Geschichte ein Riesenproblem.
Ja.
Dass das gemacht hat, ist natürlich das Hauptproblem. Aber guck dir an, wie gut ein Herr Gündogan, also fast unbeschadet jetzt.
Ja, der wurde auch ausgepfiffen in den Stadion.
Ja,
ne?
aber gut, aber ich denke, das wird sich da noch irgendwie kitten. Ja.
Ja.
So, aber ja, bei Özil halt nicht. Und dass das, da schon allein deswegen müsste er sagen, Mensch, warum habe ich das nicht
Also spätestens gemacht, ne? Jetzt, Mesut, wenn du diesen Podcast hörst, ne, musst du diesen Berater entlassen. Letzter politischer Zitat, das ich hier habe. Der grüne Abgeordnete Cem Özdemir hat in der Berliner Zeitung gesagt, es ist fatal, wenn junge Deutsch-Türken jetzt den Eindruck bekommen, sie hätten keinen Platz in der deutschen Nationalelf. Leistung gibt es nur in Vielfalt, nicht in Einfalt. So sind wir 2014 Weltmeister geworden und so ist Frankreich jetzt Weltmeister geworden. Mhm. Finde ich ein schöner Abschluss, weil ich finde, da hat er nämlich aus meiner Sicht persönlich total recht. Ich bin jetzt kein Grünen-Wähler, um das mal ganz deutlich zu sagen. Aber in dieser Aussage finde ich, also da trifft er voll meinen Nerv.
Ja, natürlich. Ich meine, man muss ja auch an andere denken. Also auch wenn Podolski und Klose jetzt noch sehr nah da dran ist, Gerald Asamoah war der erste Schwarze, der in einem WM-Endspiel gespielt hat. Ja, und zwar mit einem deutschen Trikot an. So, der ja auch ein Urdeutscher ist. Ne? Also ich meine, Und trotzdem, ja, also ich finde schon, dass wir hier Migration leben und auch der DFB das praktiziert hat und genug Leute mit Migrationshintergrund schon in der Nationalmannschaft groß und erfolgreich geworden sind, ja. Und überleg mal, Asamoah, das war 2002, ne? Also das ist schon verdammt lange her, ne?
Ja, ich denke auch, gut, dass in der Migrationspolitik in Deutschland, dass in der Migrationspolitik in Deutschland, weiß Gott, nicht alles gut funktioniert. Aber vielleicht ist es auch hier wieder typisch unsere Gesellschaft, vielleicht auch typisch menschlich, dass man sagt, ja, 80% läuft gut, 20% läuft falsch. Wo gucken wir hin? Auf die 20% und die schlachten wir aus. Und das ganze tägliche, was du im Alltag siehst, ob das deine Kollegen sind, Arbeitskollegen, ob das deine Freunde beim Fußball sind, wie auch immer, wo die Migration in vielen Bereichen gut funktioniert, das kommt natürlich nicht auf die Titelseite irgendwelcher Boulevardblätter, sondern es kommt natürlich immer nur das, was nicht funktioniert.
Ja, das ist natürlich auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.
Ja, genau.
So, ne?
Und ich glaube, das wird auch immer schlimmer. Also echt.
Ja, na klar. Furchtbar. Früher hast du gesagt, nur die Bild-Zeitung, da tropft Blut raus. Ne? Ja. Mittlerweile, ne, hat sich ja, alle Nachrichten sind nur noch, Hauptsache es gibt was Schlimmes zu sehen und immer nur
und
dramatische
auch,
Sachen werden gezeigt.
Und ich glaube auch, dass unser Verhalten, wie wir generell uns informieren, hat sich ja auch geändert. Ne? Also gerade jetzt kommen wieder die sozialen Medien, da gibt es ja Studien drüber. Ich habe jetzt leider keine Quelle, die ich nennen kann, weil ich da nicht vorbereitet bin, aber ich habe eine Studie gelesen, dass ein Großteil, in Amerika sogar schon über 50%, aber auch in Europa, ein Großteil der Menschen ausschließlich ihre Nachrichten und ihre politischen Entscheidungen über soziale Netzwerke treffen. Und das ist natürlich das Problem. Wenn du jetzt bei Facebook bist, sage ich mal, und du bist in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt mal plump, relativ weit rechts in deinem Gedankengut oder ausländerfeindlich, dann wirst du natürlich nur noch den Menschen folgen oder auch den Publikationen folgen oder den Nachrichtendiensten folgen, die ähnlich ticken wie du, wo du dann bedient wirst. Und dann auf einmal hast du dann das Gefühl, die denken ja alle so, da draußen. Mhm. Ne? Und ich sage das dann jedes Mal, wenn ich beim Glas Bier in der Kneipe, irgendwie, wenn man über die AfD spricht, dass man sagt, oh Gott, 15%. Ich sage, ja, es sind 15% zu viel. Ich finde es auch eine Vollkatastrophe. Aber es gibt immer noch 85%, die sie nicht wählen. Ja, dass man sagt, wir müssen aufpassen, dass diese 85% bitte größer werden, die 15 kleiner. Manchmal hat man den Eindruck, es wird genau umgekehrt, aber das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Mhm. Aber ich denke mal, wenn du halt in diesem Bereich bist, ich sage, um bei dem Beispiel zu bleiben, der AfD-Wähler, wenn der jetzt nur noch AfD-Politikern bei Facebook folgt und irgendwie Breitbart und ähnliche News-Seiten folgt, dann denkt er, das ist ganz normal, so wie ich ticke. Klar. Das ist ganz, ganz normal. Ja. So, und das ist natürlich auch die große Gefahr in unserer Gesellschaft. Gut, wir bleiben. Und keine Angst, jetzt werden wir langsam wieder sportlich. Wir bleiben noch ganz kurz bei Özil, weil eine Sache müssen wir noch besprechen. Und das sind die Aussagen von Uli Hoeneß. Denn heute, am Montag, den 23., hat sich auch Uli Hoeneß gemeldet zum Thema Özil. Und was ich da gelesen habe, das konnte ich gar nicht glauben. Und deswegen erlaube ich mir jetzt mal ein bisschen aus Spiegel Online vorzulesen. Bayern Münchens Präsident Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat Mesut Özil nach dessen Rücktritt aus der deutschen Fußballnationalmannschaft in drastischer Form kritisiert. Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist. Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen, sagt Hoeneß der Sportbild. Die Entwicklung in unserem Land sei, so Hoeneß weiter, eine Katastrophe. Man muss es mal wieder auf das reduzieren, was es ist. Sport. Und sportlich hat Özil seit Jahren nichts in der Nationalmannschaft verloren. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Was sagen wir denn jetzt dazu?
Ja, schockierend und heftig und weit übers Ziel hinausgeschossen. Also, ich finde immer, man hat das schon an Beckenbauer und Netzer gesehen, wenn die zu alt werden und seniler im Kopf, dann ist es irgendwann auch Zeit, dass man die Leute halt nicht mehr vor Mikros und Kameras zerrt. Und das war jetzt anscheinend auch für Herrn Hoeneß der Startschuss, ne? Weil das geht gar nicht. Ne? Und ich meine, Özil hat keine gute WM gespielt, aber wie viele andere auch. So, Und 2014 sind wir Weltmeister geworden.
Mit Özil. Ja,
mit Özil. Und auch als Stammspieler jedes Spiel auf der 10. Und da kann er ja nicht so schlecht gespielt haben. Ja, so. Nein, also geht gar nicht. Und ja, ich denke, da kann man zum Sportlichen wieder kommen. Es ist halt einfach ein Unding. Wenn 11 Leute auf dem Platz stehen, dann macht nicht einer alleine
totaler Quatsch.
Das ganze Spiel kaputt.
Aber ich muss auch noch mal hier sagen, was mich total erschüttert hat. Und ich habe ja, wenn man sich die letzten 220 Folgen von Reingemacht anhört, dann habe ich ja Uli Hoeneß relativ häufig auch in Schutz genommen, weil ich so denke, ja, wir als Nordlicht-Fußballfans, wir hassen im sportlichen Sinne gemeint diesen Präsidenten auch. Und in Wirklichkeit wünschen wir uns alle, dass wir genau den auch als Präsident bei uns haben, weil er einfach einen mega geilen Job macht und auch diese Menschlichkeit eigentlich von Uli Hoeneß immer ganz toll war.
Oder ja, aber immer nur seinesgleichen.
So, und jetzt muss ich sagen, jetzt hat sich, also ich bin kein Elefant und ich lasse immer noch eine Hintertür auf und die Schublade ist bei mir nie ganz zu. Aber die ist bei Herrn Hoeneß jetzt mehr oder weniger. Also, weißt du, in Zeiten, ich habe vor kurzem einen wunderbaren, in dieser Sommerpause habe ich einen wunderbaren Podcast gehört vom Rasenfunk, Tribünengespräch, da ging es um Depressionen. Depressionen bei Fußballspielern und natürlich generell Depressionen in der Gesellschaft, wo der Max zwei Experten da hatte. Und da ging es dann auch nochmal natürlich um die Kritik an Babak Rafati, um die Situation bei Robert Enke und wo ich dann so denke, wir haben alle und besonders die Menschen, die in der ersten Reihe sitzen medial, wir haben echt eine besondere Verantwortung. Und du kannst nicht als Uli Hoeneß sagen, der hat nur Dreck gespielt und seinen letzten Zweikampf hat er vor der WM 14 gemacht. Das geht
gar nicht.
Nee. Also ich sag,
nee, das ist
was also macht Herr Hoeneß eigentlich, und das wollen wir natürlich uns alle nicht wünschen, was macht Herr Hoeneß, wenn Herr Özil jetzt irgendwie auch überreagiert eventuell oder der wirklich in ein mentales, totales Loch fällt, ja, weil es ganz schwierig für ihn ist. Und dann kommt noch so einer, weißt du, wo ich so denke, die Fresse jetzt, ja. Hoeneß, das gibt's gar nicht.
Also nee, ganz schwierig. Also es ist schwierig. So primitiv, das ist ja wirklich Stammtischqualität so der untersten Schublade.
Also Herr Hoeneß hat sich bei mir, bei Herrn Hobbs, muss ich sagen, damit echt ziemlich ins Ausgeschossen.
Ja. Ja.
Bei allen Verdiensten, die er auch hat, gar keine Frage.
Nee, aber
und noch einmal, die Schublade ist nicht zu, wenn er sich dafür entschuldigt oder wenn er irgendwie viele Sachen wieder richtig gut macht, dann werden wir das hier auch weiterhin schätzen.
Aber ist doch schon komisch. Ich meine, man erinnere sich daran, wie er bei der letzten, auch bei einer Pressekonferenz da gesagt hat, und Leipzig ist der neue Feind, ne? So, da hat er sich ja dann auch nachträglich für entschuldigt. Mal sehen, ob da noch was nachkommt. Wenn er es nicht macht, dann ist das schon sehr, sehr bedenklich, weil der Wortlaut und die Formulierung, das geht gar nicht. Also ist auch einem sonst bekannten Herrn Hoeneß trotz Wortgewalt nicht würdig. Also,
stimmt.
Keine Ahnung, ob er da Jetlag, Alkohol, keine Ahnung, aber ja.
Gut, jetzt haben wir gut 20 Minuten über Özil gesprochen, das soll es jetzt auch gewesen sein. Sehr wahrscheinlich haben wir beide nicht die perfekten Worte an der einen oder anderen Stelle gefunden, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, wir konnten zumindest unsere Gedanken so ein bisschen sammeln. Und sind gespannt, was sich da in den nächsten Wochen noch tut. Aber ich denke, das ist jetzt ein sehr großer Rahmen gewesen. Den würde ich jetzt hiermit auch beenden wollen.
Ja.
Oder hast du noch was zu sagen zu dem Thema?
Nein.
Bitte nicht. Dann gucken wir aber auf die WM. Du hast jetzt schon 3-4 Mal gesagt, wir haben da aber auch richtig schlecht gespielt. Ich muss sagen, für mich war das sowas von klar. Nach diesem Spiel gegen Schweden, jetzt komme ich gar nicht mit Traumtor und Knoten geplatzt oder so, aber mir war das sowas von klar, dass wir das Spiel locker gewinnen werden. 2-0, 3-0 gegen Südkorea. Das war logisch. Ich konnte es nicht glauben, was ich im Fernsehen sah, weil wir halt auch nicht unglücklich verloren haben oder viermal den Pfosten getroffen haben oder der gegnerische Torwart den Tag seines Lebens hatte, sondern wir waren einfach einfallslos und schlecht. Schlecht.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Aber ist doch, das kann doch kein Zufall sein, wenn der dritte Weltmeister in Folge in der Vorrunde dann ausscheidet.
Ja, also anscheinend gibt es da Motivationsprobleme.
Mentale Probleme, ja.
Ich denke aber halt, man kann es ja in vielen Aspekten herleiten. Also wahrscheinlich ist dieser Sättigungsgrad Weltmeister, mehr geht nicht, ist ein Faktor. So, dann aber in unserer Nationalmannschaft, was ja auch mittlerweile alles so bekannt geworden ist, der Faktor Confed Cup gegen Weltmeister. So, also da war anscheinend die Hälfte der Mannschaft ja auch schon gespalten. So, dann ist mittlerweile rausgekommen, dass das Khedira und Kroos irgendwie sich auch persönlich irgendwie gezofft haben, spielen aber ja direkt nebeneinander, ist auch nicht sehr hilfreich. Ja, und Yogi hat seinen Teil auch dazu beigetragen, Leistungsdenken, warum muss ein Neuer mitkommen, wenn wir einen Ter Stegen haben, der in Barcelona eine super Saison gespielt hat, und warum kommt Leroy Sané nicht mit, der Nachwuchsspieler, was Jugendnachwuchsspieler des Jahres in England geworden ist. So, also das sind 5, 6 Faktoren, die ich da jetzt aufgezählt habe, und das alles macht dann halt den Mannschaftssport kaputt. Das war keine Mannschaft und keiner hat da irgendwie gut gespielt, ja. Der Werner hat sich gegen Schweden aufopferungsvoll da reingeworfen. Der Brandt hat seine 5 Minuten, die er immer gekriegt hat, sehr gut genutzt und hat leider immer den Pfosten getroffen. So, aber vielleicht ist es ja auch gut so, dass man, wie Hummels ja gesagt hat, hätte er jetzt in der, wann war das, 85. Minuten seinen Kopfball, den er eigentlich locker hätte machen können und nicht mit der Schulter, was wäre dann passiert?
Klar, manchmal
dann hätten wir das
Zentimeter.
Achtelfinale, du hättest gegen Brasilien spielen müssen und dann gegen Brasilien kann man immer ausscheiden, dann hätten wir alle gesagt, oh schade, aber ist halt diesmal so. So. Aber jetzt hat man noch gesehen, ey, wir haben Probleme, da stimmt was nicht, da muss was geändert werden. Ja? Und ganz ehrlich, wenn eine deutsche Mannschaft das erste Mal in der Gruppenphase scheitert, wie kann es noch sein, dass Jogi Löw Bundestrainer ist? So, das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil er hat sich halt mit seinen Entscheidungen, Neuer mitzunehmen und Leroy Sané nicht mitzunehmen, Wagner draußen zu lassen, also ich war gar nicht so negativ, ich habe aber so bei meinen Arbeitskollegen dann, ne, auch über die Nominierung und so, und da waren ganz viele, wo ich sagte, so, ich bin der Fußballexperte, anscheinend nicht, weil es haben ganz viele gesagt. Wir gehen richtig baden, das ist alles die falsche Mannschaft, die und die sind lange über den Zenit und
vielleicht sollte ich die einladen für die neue Saison. Das ist vielleicht deine letzte Folge, Bronzi.
Ja, genau, genau.
Musst du jetzt
anstellen. Ja, aber also auf einmal, und das war alles so kurz vor WM-Start, da hat man mir meine ganze Euphorie genommen. Da habe ich gedacht, war echt? Soll das wirklich so sein? Ja, und dann kommt dieses Spiel gegen Mexiko und du hast gesagt, ach du Scheiße, was ist denn hier los?
Ja.
Ich meine, ich bin da auch echt enttäuscht. Ich meine, Jogi hat selber gesagt, du musst dir zu jedem großen Turnier was Neues einfallen lassen. 2014 hat er mit 4 Innenverteidiger spielen lassen. Ja? Hat riesen Kritik natürlich gegeben, hat aber funktioniert. Auf einmal waren alle still. Ja? Aber dass er auf gut Deutsch dieselbe Mannschaft wie aus dem WM-Finale plus 3, 4 Neulinge dazu und weiter so, ja, das hat halt nicht funktioniert. Ne? Und dass er das dann auch nicht korrigiert hat, ich hätte ein anderes System gespielt. Ja?
Ich bin natürlich mal gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Ohne jetzt das Fass Özil wieder aufzumachen. Und keine Angst, liebe Hörer, das mache ich nicht. Aber wir wissen am Montagabend, den 23. Juli nicht. Was passiert in den nächsten Tagen? Weil es ein riesenmediales Echo. Bleibt der Grindel? Bleibt der Bierhoff? Wenn irgendeiner von denen geht, sagt dann Jogi doch, ach, weißt du was, schmeiß jetzt doch hin und mach einmal alles neu. Also wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen, Monaten passiert. Ich ganz persönlich muss sagen, ich stimme dir mit deiner ganzen Kritik bis auf einen einzigen Punkt zu. Nämlich, dass deine Schlussfolgerung ist, ich kann nicht verstehen, warum Jogi noch Bundestrainer ist. Das muss ich sagen, da wehre ich mich. Ich finde, die Jogi Löw fand ich noch nie sympathisch, wirklich nicht. Ich mochte den noch nie so wirklich als Typ. Aber der ist da seit 2006 in Verantwortung, 2008 sein erstes Turnier. Und wir sind immer unter die ersten 4 gekommen. Wir haben oft ein Finale gespielt. Wir sind Weltmeister geworden. Ja, 2018 hat er mal mit diversen Entscheidungen, du hast sie gerade alle aufgezählt, hat er mal völlig ins Klo gegriffen. Aber wir sind alles nur Menschen und wir haben auch mal eine falsche Einschätzung. Und ich finde das unmöglich von der Gesellschaft, wenn wir dann so einem Mann, der so viel für den deutschen Fußball getan hat und so einen erfolgreichen Fußball hat spielen lassen. Wir haben in der WM-Qualifikation alle Spiele gewonnen, dass man dann sagt, oh, jetzt hast du aber den Leroy Sané zu Hause gelassen und der Neuer hat gespielt und wir waren ja doof und die haben sich gezopft und jetzt musst du aber gehen. Da muss ich sagen, das finde ich nicht gut. Vielleicht hätte man sagen müssen, weißt du was, Jogi, fahr mir erstmal in Urlaub, überleg dir das nicht 2-3 Tage, wie er es gemacht hat, sondern mal ruhig 2-3 Wochen, willst du noch und kannst du noch und ne, diesen ganzen Quatsch. Ja. Ja, da könnte man natürlich sagen, könnte man kritisieren, dass man sagt, das war viel zu schnell gesagt, ich mach das nochmal. Ja. Aber wenn er sagt, er möchte weitermachen, wie er es gesagt hat, muss ich sagen, ich finde das auch sein gutes Recht und das soll er auch tun.
Ja, aber die Frage ist halt, kann er so Sachen kitten wie...
Das ist sein, das muss er jetzt beweisen. Also er, ja. Er, du, und das weiß er, er steht jetzt unter einem enormen Fokus und unter einem enormen Druck.
Ja, gut.
Klar, die Mannschaft muss jetzt liefern, sonst hast du ein Problem. So, ja, ne? Genau. Aber das weiß er ja vorher. Ich hatte mich gewundert, dass er weitermacht. Wenn er von sich aus gesagt hätte, wisst ihr was... Komm, Freunde. Ne? So, jetzt sagt er sich aber, weißt du was, ich habe so eine erfolgreiche Zeit als Nationaltrainer und mit so einer Schmach will ich nicht abtreten. Ich werde jetzt 2 Jahre hier nochmal Vollgas geben. Wir werden Europameister oder wir kommen mindestens ins Endspiel der Europameisterschaft und dann trete ich ab. Dann kann ich das auch verstehen. Und ich finde, nach so vielen Jahren und so einer absoluten irgendeiner hat bei Twitter gesagt, wir sind Weltmeister geworden, obwohl wir Löw als Trainer hatten. Das finde ich dann immer so böse, wo ich sage, also das ist ja kein Zufall, wenn du 12 Jahre lang so einen Erfolg hast. Da muss man sagen, lern aus deinen Fehlern, aber du hast es total verdient, dass du auch eine zweite Chance bekommst nach diesen ganzen Dingen, die wir mit dir erleben durften. Ja, was haben wir schon für tolle Feste gefeiert?
Ja, klar. Nein, also er war erfolgreich. So, man hat zwar manches nie verstanden, ne? Also ich meine, dass das Halbfinale gegen Italien bei der EM, dass
das wird ihn immer natürlich, ja, ganzen, das, generell hätte, alle Spiele gegen
das,
Italien.
Nein, aber das hätte uns, ne, vielleicht hätten wir schon einen Titel mehr. Ne? So.
Kann auch sein.
Okay.
Du hast aber natürlich mit dir als recht, Trainer wären wir vielleicht gar nicht zur WM gefahren, denn es ist doch, nein, weißt du?
Ja, ist ja man richtig. Sagt, ja, es nein, ist du hast schon natürlich recht, aber Fußball ist halt Tagesgeschäft und man kann ja vielleicht auch einfach sagen, hey, das waren jetzt 12 Jahre, danke für den WM-Titel, aber jetzt ist halt Zeit, was Neues zu machen. Und gerade nachdem jetzt so viel in die Brüche gegangen ist, auch innerhalb der Mannschaft, ist halt die Frage, wie will er das kitten? Ja? Soll er jetzt sagen, also ein Ter Stegen, habe ich noch Bock auf die Nationalmannschaft? Ich hätte keinen mehr, so, weil er wäre der Richtige gewesen. Ja? So,
aber oder, wir müssen jetzt mal festhalten, Neuer lag es ja nun nicht. Es lag Neuer im...
Aber Neuer war auch nicht gut.
Ach komm, hör auf, das würde überhaupt nicht gelten. Das natürlich hatte, ich glaube, dass du sogar im letzten Podcast gesagt hast, was der für eine Ausstrahlung im Tor hat, wenn der da steht. Also daran liegt es nicht. Es liegt dennoch ein Stück weit an Herrn Neuer, da kann aber der Manuel Neuer als Mensch nichts dafür, als Torwart, dass man sagt, das, was du nämlich auch gesagt hast, dass das Leistungsprinzip auf einmal dadurch ausgehebelt worden ist. Ja, du spielst Champions League-Finale, du spielst eine geile Saison und kriegst keine Einsatzminuten, der andere ist eine ganze Saison mehr oder weniger verletzt und spielt von der ersten Minute an.
Richtig.
Das ist die Kritik. Aber ich würde mal sagen, mit Manuel Neuer im Tor habe ich doch als Fan der Nationalmannschaft gar kein Problem.
Ja, wenn er fit ist, nicht. Ja.
Der war, also an dem lag es bei keinem, also zeig mir irgendein Tor, was, also nein. Okay, du willst mit mir jetzt aber
Nein, es wäre zu viel.
Ja. Oh, zu viele
Nein, also es ist nicht notwendig, weil das alles zu hypothetisch ist. Das fast sollten wir nicht aufmachen. Ja. Ne? Gut, also ich ruder dann vielleicht gerne ein Stück zurück. Soll Jogi mal machen? Nee, gut, das Problem ist ja auch einfach, also A, hat man seinen Vertrag schon vorweg verlängert und B, wir haben ja auch keinen. Wer soll es denn jetzt machen?
Das so. Schön, dass du das sagst, weil das wäre auch noch meine Frage gewesen, wo ich so denke, hey, wer macht das denn dann? Ne? Ja. Das mit der Vertragsverlängerung, ja, das weißt du halt immer.
Scheiß was, der DFB hat genug Geld. Also das ist doch.
Aber der DFB ist natürlich aber auch ganz schwach. Also ja. Der Grindel macht eine ganz schwache Figur.
Stimmt.
Von mehr oder weniger vom ersten Tag an. Und alle Entscheidungen, die das ist so ein...
Er ist auch so farblos. Also ich weiß nicht, ich meine...
Es ist ein Politiker im negativen Sinne. Das ist ein gesund, weißt du, und klar, solche Sätze wie Multikulti ist eine Lebenslüge und so, das fällt dir natürlich jetzt voll für die Füße. Ja. Aber auch seine Nibelungentreue dazu Özil und seine also furchtbar. Ich weiß jetzt auch gar nicht, nee, Nibelungentreue zu nicht sagen. Özil, sondern wie heißt der Löw natürlich. Ja, oder ich habe mich nach so, ich weiß noch, wenn der DFB-Pokal ausgelost wird, erste Runde, da wurde er die letzten zwei Jahre zu eingeladen. Ne? Mhm. Das war so furchtbar, weil der hier zu jedem Verein was sagen konnte, was auf, als Präsident des DFB natürlich geil ist, wenn du nicht nur was zu Bayern München sagen kannst, sondern zu Eschenberg 93 irgendwie. Das ist natürlich eigentlich schön, aber der hat so eine Art an sich, so oberlehrerhaft, so Schlaumeierhaft.
Ja, ja. Ja, und so auch zu langweilig dann.
Ja, wo ich dann so sage, du gewinnst nie die Herzen. So, nee. Das ist nicht geil. Ja. Wenn Jürgen Klopp was zu diesem Verein sagen würde, würden wir sagen, oh, ist das ein geiler Typ. Ne? Und der Grindel sagt was und ich denke, was für ein Besserwisser Vollpfosten, den wir da haben als DFB-Präsidenten. Deswegen, wer weiß, was in den nächsten Tagen noch alles passiert.
Ja, also aufgearbeitet ist das Ganze noch nicht, meine Güte, was war das für eine beschissene WM? Es war ja in keinem Spiel, also ich weiß nicht, irgendwo hat man da auch gedacht, da würden, wenigstens gekämpft. So, und ich meine, gegen Schweden, zweite Halbzeit hat man gekämpft. Und Gott sei Dank hat Reus früh getroffen, sodass man überhaupt noch weiter hoffen konnte, Und das
war schon eine geile Halbzeit. Also das hat schon Spaß gemacht, so zu gucken.
Ja, ja. So, aber dass wir keine Mittel gegen Südkorea gefunden haben, das finde ich auch immer noch erschreckend.
Wahnsinn, das hat mich total.
Und ich finde halt einfach, erschrocken. Also auch das so die simpelsten Sachen. Warum ist nicht mal einer mit Ball in den Strafraum gedribbelt und hat mal gehofft, dass ihn einer zu Boden, ne? Ich meine, so viele Elfmeter, wie bei der WM gefallen sind, warum haben wir nicht mal unsere Anwesenheit im Strafraum erhöht.
Ja, ja.
Aber wir haben immer nur drumherum gespielt. Wir haben da Handball auf dem Fußballplatz gespielt. Und aufs Tor schießen war anscheinend von Yogi auch absolut verboten. Also außerhalb des 16ers. Ja. Und das verstehe ich nicht. Und diese kurzen Ecken, da kann ich mich auch immer noch drüber aufregen. Ja, ich meine, ja, klar. Wenn du den Gomez... wenn du den Gomez nicht...
Der heißt
da
rein, Pep Guardiola.
Ja, aber... Diese Ecken, da sind fast immer nur Konter raus entstanden oder hilfloses Zurück zum Torwart spielen. Das kann doch nicht sein.
Was war denn das generell für eine WM? Ich glaube, es gab nur ein einziges von den 64 Spielen, das nur 0 ausgegangen ist.
Ja.
Was natürlich eigentlich ganz, ganz schön ist, wenn man sagt, es wurden viele Tore geschossen.
Ja.
Ich habe, wie die meisten Hörer höchstwahrscheinlich auch, ich habe jetzt bei Weitem nicht so viele Spiele gesehen, wie ich 4 Wochen vorher gedacht habe. Ja, weil bei mir war auch so ein bisschen die Luft draußen. Dann waren natürlich auch viele Spiele auch tagsüber, wo ich auch gearbeitet habe und so. Aber mich nicht teilweise auch gar nicht geärgert habe, wo ich denke, das interessiert mich jetzt noch nicht.
Ja.
Und selbst einige Spiele um 20 Uhr habe ich mir noch nicht mal angeguckt, weil ich dann dachte, auch dann gehe ich lieber was essen oder ist jetzt nicht so wichtig. Und ich wüsste jetzt auch keinen Spieler oder keine Mannschaft, wo man jetzt wirklich sagt, boah, das war geil. Oder? Da gab es jetzt bestimmt 2, 3, 4 Spiele, also die gut waren. Also
es hat ja geil angefangen. Spanien, Portugal
das war
am Anfang.
Ein super Spiel.
Da hast du gedacht, ey geil, jetzt ist WM, jetzt macht's richtig Bock.
Mega.
Ne? Ja. Wobei das war ja auch, außer dann Belgien, England, das einzige Spiel, wo du gesagt hast, da gibt's gleich schon in der Gruppenphase Vollalarm. So. Belgien, England war aber das letzte Spiel, wo beide schon durch waren und keiner wollte gegen Brasilien spielen.
Ja.
Ja, war ein ganz großes Scheißspiel. Ne? So, und ansonsten war in der Vorrunde ja kaum was. Ja, dass die Kroaten Argentinien 3-0 weggepfeffert haben. Das war dann auch mal so ein richtiger Paukenschlag. Und ansonsten, ich meine, man hat es ja an dieser WM der Standardsituation und doppelt so viele Elfmeter als jemals. spielerisch war es ein Armutszeugnis, oder? Es wurde halt toll. Fußball gekämpft. Klar, die kleinen Länder kämpfen halt. Das ist auch das Einzige, was sie an Optionen haben. Und wenn sie dann auch noch ein bisschen Umkehrspiel können, so wie Mexiko und Südkorea, dann kann man sogar den Weltmeister putzen. Ne? So, so ist es ja bei manchen Spielen gekommen. Ja? Und ja, auch in der K.O.-Phase, okay, also Frankreich, Argentinien muss gut gewesen sein, habe ich leider nicht gesehen. Belgien, Japan, ne? 2-0 hinten, dann noch 3-2 gewonnen. Aber alles andere, ich habe es auch nicht alles sehen können im Urlaub, aber wenn du dann, ich habe dann immer Kicker und auf irgendeiner englischen Seite konnte ich dann noch mal ein paar Zusammenfassungen gucken, wo du gesagt hast, boah, aber jetzt Hurra, Fußball war das nicht. Und ich finde auch Frankreich echt einen schwachen Weltmeister. Also einer unserer Hörer, der hat auch gesagt, so ich glaube, die Weltmeister von 2010 und 14 hätten Frankreich locker zerlegt. So, oder? Mhm. Also es war halt auch keinen attraktiven Fußball, den die gespielt haben.
Das wobei war das Endspiel war ja für uns als neutrale Zuschauer war ganz unterhaltsam, ne?
Ja, also 6 Tore im Endspiel, geil, ne? Mal nicht, ja. Nicht 0-0 nach 90 Minuten, ja. Und keine, ja, Umgetrete, genau. Und nur Sicherheitsfußball. Das war schön, aber ja, Herr Griezmann hat sich auch für alle Lebzeiten disqualifiziert.
Aber mit seinem ersten Tor, da, Schwalbe, mit seinem Schwalbe.
Ja, ne? Und ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Also da verstehe ich auch nicht den Videoschiedsrichter. Die müssen doch A, gesehen haben, dass es eine Schwalbe war. Warum hat man das nicht korrigiert? Ja, okay, darf man nicht. Ne? Gibt es ja wieder Statuten, was zurück...
Rote Karte, aber, und so weiter.
Aber warum kann man dann nicht gerecht sein und sagen, den Elfmeter, den geben wir nicht, den lassen wir auch nicht mehr anfragen, ja? Weil wir ja wissen, dass das kannst erste Tor aus einer Schwalbe
ist. Nein, du kannst doch nicht die eine Situation mit der anderen.
Warum nicht?
Nee, das kannst du nicht.
Warum nicht? Da bin ich dann zu sehr Kroate geworden während der WM. Ja. Herr Watzka, verdammt nochmal, so ein Pech. Ja, ich meine, das Endspiel ist für Kroatien auch super beschissen gelaufen, ja. Oder?
Ja, wobei, ich finde,
ich meine,
du hast jetzt hier ein paar Punkte, aber die ich schon gerne nochmal kurz besprechen möchte, weil ich hatte so eine Angst vor dem Videoschiedsrichter, aber der Videoschiedsrichter bei der WM war insgesamt deutlich besser als der Videoschiedsrichter in der Bundesliga. Das muss man mal sagen.
Das stimmt.
Es ging schneller, und es war für alle nachvollziehbar, weil du sahst, was der Schiedsrichter sich nochmal anguckt.
Genau, das wird ja auch
und da muss man echt sagen, auch bei dem Elfmeter jetzt im Endspiel fand ich den Schiedsrichter in der Sekunde auch wirklich gut, weil er ist hingegangen, hat sich angeguckt, dann ist er weggegangen, ist nochmal zurück, hat sich nochmal zeigen lassen. Und ich fand, das war so ein Kann, aber nicht Muss-Elfmeter. Also so 50% geben ihn, 50% ganz, nicht. Und ja. Er gehörte halt zu den 50%, die ihn gegeben haben. Aber du hast auf jeden Fall gesehen, er hat es sich nicht leicht gemacht. Und er wollte das so korrekt wie möglich machen.
Ja, natürlich. Ja.
So, und insofern fand ich den Videoschiedsrichter, das war eine der wenigen positiven Überraschungen.
Ich hoffe auch mal, dass man das irgendwie adaptiert für... Ne? Also ich meine, das sind so Sachen, wofür wir uns auch so aufgeregt haben. Oder? Warum wird das nicht an den Leinwänden gezeigt? Das war eine der größten Schwachsinnsentscheidungen. Haben wir letzte Saison ja zigmal drüber diskutiert. Ja. Weil eben, und jeder, der letzte Saison im Stadion war, dir das auch sagt.
Aber in welchem Spiel?
Da fällt
Spiel?
Ein Tor für deine Mannschaft und du fängst dich nicht an, so wie früher zu freuen, was ja eigentlich das Schönste ist, warum du da hingehst. Weil du denkst, na, warte mal ab, ob nicht noch ein Pfiff kommt.
Genau. Aber in welchem Spiel? War es im Endspiel oder war es in irgendeinem Halbfinale? Wo ein Spieler den Ball so deutlich an den Arm bekommen hat, der Arm war ausgestreckt und es wurde kein Elfmeter. Also es gab auch keinen Videoschütze, der sich gemeldet hat, der dann sagt, guck es dir nochmal an.
Ja, ja.
Weil auch da haben wir ja jedes Mal, ist das gewollt und ungewollt und blablabla. Aber da hat sich noch nicht mal der Videoschütze da gemeldet. Da habe ich so gedacht, das geht nicht. Also das war so eindeutig gegen den Arm, dass man sagt, ich wüsste jetzt leider auch nicht mehr, welche Mannschaft, welches Spiel, aber da habe ich gedacht, ey, die Arme.
Ja, aber das wird es halt immer geben. Ja. Und ich sag mal, die Nostalgiker sagen also über Fußball muss man auch noch diskutieren und auch die Zeitungen mitfüllen können.
Ja, aber ich finde, der Videoschiedsrichter, selbst in der Bundesliga, wo er nun wirklich echt grottig war, hat ja nicht dazu geführt, dass wir weniger diskutieren.
Nein.
Also insofern. Diese Angst kann man ja mal nehmen. Die Diskussionen in der Kneipe bleiben. Ne? Und bei reingemacht auch.
Ja.
So, aber gibt es irgendeinen Spieler? Modric, hat man natürlich gesagt, war der Man of the Turnier. Wobei mir da, also klar, du bist mit der Mannschaft im Endspiel, wobei ich aber auch sagen muss, du warst ja nun in Kroatien ausgerechnet im Urlaub. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Stimmung war, die war mit Sicherheit super in dem Land. Aber dass die Kroaten jetzt aber auch so einen geilen Fußball gespielt haben, ich meine, immer in die Verlängerung, oftmals in Elfmeterschießen, war schon...
Ja gut, die waren halt hinten zu anfällig, aber ich sag mal, was Ballbesitz und der Wille zum Torschießen da war, das ist ja halt das, was also mir wo so... Ich bei anderen Mannschaften, gerade unserer, deutlich
haben vermissen lassen. Sie haben viele Tore aus dem Spiel heraus gemacht und weniger am Standard. Das stimmt. Ja. Wo sie mich wirklich beeindruckt haben, war, ich glaube, das war das Halbfinale gegen England, wo sie nach 60 Minuten wie der ganz klare Verlierer aussahen. England hat geführt, England war besser. Von Kroaten sagst du irgendwie nichts. Und dann, ich weiß gar nicht, was passiert ist, auf einmal gab es diesen Turnaround und er spielte irgendwie nur noch Kroatien und die Engländer, die eigentlich schon im Kopf höchstwahrscheinlich gedacht haben, welche Interviews gebe ich heute Abend noch, ne? Und was ziehe ich im Endspiel an? So, die waren völlig von der Rolle. Das fand ich auch beeindruckend.
Also ich fand jetzt nicht, dass England deutlich besser war.
Nach einer Stunde habe ich zu ihm gesagt, wollen wir die letzte halbe Stunde noch gucken? Es ist eigentlich durch. Ja, von den Kroaten kommt nichts mehr. Und dann auf einmal war, ich weiß auch nicht, der Mandžukić zweite Luft. Der hat sich doch dann in der Verlängerung hat er doch das Tor gemacht und dann hat er sie mit Krämpfen da hingelegt. Und das ist ja so etwas, was ich normalerweise total kritisiere und hasse, ne? Aber Mandžukić habe ich es abgenommen bei dem Spiel, weil der war so fertig, der war so kaputt, wo ich so denke, also ich glaube nicht, dass der Schauspieler, zumindest nicht groß.
Naja, also ich fand, klar hatte England über Wasser. Ich meine, du machst mit dem ersten Freistoß das 1-0 und Kroatien ist geschockt. Aber was nachher, ich glaube, schon zur Halbzeit war mehr Ballbesitz Kroatien und mehr Schüsse aufs Tor. Also
habe ich nicht so empfunden. Welches Spiel hast du denn gesehen? Du hast es in Kroatien geguckt. Da haben sie wahrscheinlich andere Statistiken gezeigt.
Man kann sich die Statistiken angucken. Egal. Na, ich meine, das kann es auch nicht sein. Also wäre England Weltmeister geworden, das wäre ja absurdum gewesen. Eine Mannschaft, die nur Ecken und Freistöße trainiert und damit mal ein Weltmeister werden zu wollen, das ist auch armselig.
Waren das die Engländer, die hatten ja nicht nur diesen schicken Coach mit seiner Weste, sondern waren das die Engländer auch, die sich immer so in der Reihe bei einer Ecke aufgestellt haben?
Ja, aber das haben wir in der Bundesliga aber auch schon gesehen.
Ehrlich? Also für mich war das neu. Ich fand das auch ganz schlau eigentlich.
Ja, ist es
auch. Ich erinnere mich noch.
Weil du dann halt nicht weißt, wohin die hinlaufen. Das ist eine sehr gute Idee.
Ich weiß noch, da war ich Kind. Aber ich weiß noch, dass die Brasilianer auf einmal bei einem Freistoß für Brasilien, dass sich Brasilianer in die Mauer gestellt haben. Und dass der Fernsehkommentator damals gesagt hat, was ist das denn? Wieso stellen die sich denn in die Mauer? Ja, und
weil sie dann weggegangen sind und dann war eine Lücke da.
Und es wurde sogar das Tor.
Ja, klar.
So, ne? Und seitdem ist das in der Kultur ganz normal, dass irgendwie sich alle ständig in die Mauer stellen, um den Torwart da zu irritieren und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, ob sich alle in eine Reihe stellen oder alle...
Das
wird salonfähig. Natürlich. Ist richtig geschickt.
Ja, weil du damit deinen Abwehrspieler vor ein Problem stellst. Läuft er jetzt von dieser... Die stellen sich alle zentral hin. Läuft er jetzt nach links, nach vorne, nach hinten, nach rechts?
Ja, geil.
Ist schwierig.
Ist toll, ja. Also das hat mir gut gefallen. Klar. Das war mal ganz clever.
Ja.
No.
Tja.
Gibt es sonst irgendwas, was wir berichten können von der WM? Schon wieder so lange her, ne?
Interessiert mich. Nein, aber ich meine, gut, also das Favoritensterben, ne, ich fand das so. Ich weiß noch, da hast du so, Argentinien war ja auch nahe dran, in der Gruppenphase zu scheitern. Ne? Und da hast du so gedacht, schön. Wenn dann Deutschland morgen doch scheitert, ne, dann sind wir nicht die Einzigen. Aber Argentinien hat ja noch den Kopf aus der Schlinge gezogen und wir waren dann der erste Große, der dann gehen musste. Und dann war das schon ein ganz nettes Balsam. Ich weiß nicht, da stand auch irgendwann dann drin, als Brasilien dann auch draußen war, dass die erste WM seit, keine Ahnung, 10 Turnieren ist, dass das Brasilien, Argentinien oder Deutschland nicht im Halbfinale sind. Sonst ist immer einer von den dreien in den letzten 10 Turnieren da gewesen und diesmal keiner. Ja.
Wer war denn das?
Und deswegen hätte ich mir so ein Endspiel Belgien gegen Kroatien gewünscht und mal so einen Weltmeister, den es noch nie gegeben hat. Das hätte mir schon besser gefallen. Und ich finde die Spielweise für Belgien und ich finde auch immer der Brasilien aus dem Weg räumt, der hat auch irgendwie ein Anrecht darauf, Weltmeister zu werden, weil er den schwersten Brocken weggeräumt hat. Ja, aber irgendwie...
War das jetzt unser Hörer Fossi oder welcher Hörer war das, der zu mir gesagt hat, als die beiden Halbfinalspiele feststanden, hat man zu mir gesagt, also das Endspiel wird Frankreich gegen Kroatien.
Echt?
Und da habe ich gesagt, nee, Frankreich, England bestimmt. Nee, Frankreich, Kroatien. Ich sage, warum? Ja, weil es eine Statistik gibt, dass in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, im WM-Endspiel immer mindestens ein Spieler von Bayern München und von wem war das noch? Mailand. Ich glaube, Inter Mailand oder wie auch immer. Dass von diesen beiden Mannschaften immer mindestens ein Spieler im Endspiel war. Und in Frankreich haben sie den Tolisso von Bayern München und die Kroaten haben irgendeinen dabei.
Wahrscheinlich dann eher Modric wegen Real Madrid,
Nee, es war Mailand, glaube ich.
Was?
Wen haben sie da noch? Inter Mailand, AC Mailand?
Ja, Inter Mailand. Ja, klar. Inter Mailand. Hier der kurzrasierte, der mal bei Dortmund gespielt. Perisic.
Perisic. Dann war es das. Dann war es Inter Mailand. Okay. Immer von Bayern und Inter Mailand.
Okay.
Und da habe ich nachher auch gedacht, ey, das ist ja mal geil.
Super. Also das sind aber auch so Statistiken, die Welt nicht braucht, oder?
Doch, die finde ich
ganz gut. Die kannst du bei BeWin oder sowas anwenden.
Ich Wobei ich glaube, die Mannschaft, die am meisten erwähnt worden ist, bei dieser WM war der HSV. Ehrlich, das war so geil. Selbst im Endspiel wieder. Olic, Co-Trainer, ne, hat früher beim HSV gespielt. Es war immer HSV. Ekdal beim HSV, Kostic. Wir hatten immer den HSV. Oder halt Spieler, die früher mal beim HSV waren. Ne, wie Company zum Beispiel.
Heung-Min Son.
Ja,
genau, danke schön.
Es war immer der HSV irgendwo. Ich glaube, ohne den HSV wird es so eine WM auch gar nicht geben. Roxy, wir haben jetzt eineinhalb Stunden hinter uns.
Das Niveau sinkt gerade jetzt. Das müssen wir hier mal langsam zum Ende führen.
Über Cristiano Ronaldo sprechen und seinen Weggang zu Juventus.
Ja, ist halt ein großes Ding, aber sowas passiert, dass er weg wollte, das war schon irgendwie am Ende der Saison klar. Es ist halt interessant, ich meine, du holst dreimal die Champions League, du bist eigentlich bei der Mannschaft, wo du weißt, hier, ne? Aber ich finde es halt auch cool von ihm, dass er sagt, ich will nochmal mich woanders beweisen.
Vor allen Dingen, er hat in seiner wirklich ja langen Profikarriere nur Man U und Real Madrid, das muss man ja mal sagen, nur zwei Mannschaften und zwei Top-Mannschaften.
Ja, er ist halt treu. Also,
das finde ich schon geil.
Aber
gut,
bei dem ganzen Geld, was er verdient. Aber ja, der Junge bringt seine Leistung. Ich meine, im Spiel gegen Spanien hat er ja in dieser WM 400% öfter getroffen als in den beiden davor. Ne? Also, ist schon gut und es macht schon Spaß, ihn weiter zu beobachten.
Buffon nach Paris, auch vielleicht etwas, was in dieser Sommer...
Verstehe ich nicht. Also finde ich ehrlich gesagt auch unwürdig. Weil dann hätte er doch auch bei Juve noch mal ein Jahr verlängern können, oder? Ist es wirklich so, dass Juve gesagt hat, nee, jetzt
ist
Schluss?
Das weiß ich nicht.
Der hat doch schon die letzten 2-3 Jahre immer um eine Saison verlängert. Und dann hätte er doch auch sagen können, wisst ihr was?
Aber glaubst du denn, dass der in Paris... Glaubst du, dass der in Paris bei Tuchel Stammtorwart wird?
Nummer 1? Ist doch egal. Wie kannst du das machen?
Nee, das ist nicht egal.
Du bist 40 Jahre alt.
Das ist nicht egal.
Du kannst als Ikone, als Gott weggehen und sagen, so wie ein Totti bei Rom. Er hat immer bei Rom gespielt, dann hat er auch aufgehört. Der geht da hin und jeder sagt, ey, du bist der Geilste. So, und
das sagen sie aber bei Buffon natürlich trotzdem.
Ja.
Auch wenn du noch ein,
zwei
Jahre
natürlich, weil er genug, ja, aber trotzdem.
Oder wie heißt
der? Aber du sagst dann so, müsste das sein?
Aber du gehst nach Paris. Iniesta geht irgendwie nach. Aber Iniesta geht nach China oder Japan oder wo auch immer hingeht. Aber darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wie viele Millionen der im Jahr verdient. Was war das noch?
Ja, dass die Leute das noch nötig haben. Also.
Nein, aber ich glaube, haben wir nicht gesagt, dass Iniesta irgendwie eine Million alle 14 Tage oder? Das war so eine abartig hohe Summe, dass du irgendwie sagst, okay, da für das so eine halbe Million in der Woche verdienen, dann würde ich auch nochmal, also wenn es denn so hoch war, ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall abartig hoch. Ja, manchmal Geld. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Geld regiert die Welt. Ja, das ist
das zum Thema Glück, hatten wir vorhin schon, deswegen ist es eigentlich bitter. Und warum macht man das? So, ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das so viele mehr Japaner jetzt da in ins Publikum kommen, nur weil Iniesta da spielt. Ich meine, der ist ja auch nicht auf allen 9 Plätzen gleichzeitig, sondern das ist ein Spiel, wo der dran teilnimmt. Der ist alt, dadurch ist er verletzungsanfällig, vielleicht fällt er 10 Spiele aus, und dafür hat man die Kohle ausgegeben. Also, das ist alles so
es ist halt krank.
Sinnlos, ja.
Ich habe halt vor.
Ja, ist auch halt irgendein Japaner, der da zu viel Kohle hat, der was weiß ich.
Aber da sind wir wieder bei unserer
Sony oder
sind wir wieder
Yamaha bei unserer, und der sagt dann halt, nee, ich will mir das aber mal gönnen.
Da sind wir wieder bei unserem Gesellschaftsding und ich glaube, dass wir damit jetzt auch zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, weil die ja doch schon mal wieder anders war als ab nächster Folge. Ne? Ja. Übrigens eine schöne Schnapszahl, ne? 222 nächste Folge. Ne? Ja. Da sprechen wir natürlich dann wieder viel mehr über Fußball. Und
dann hat ja die zweite Liga dann schon angefangen.
Dann hat die zweite Liga angefangen, richtig, da müssen wir mal genau drüber sprechen. Nein, aber was wollte ich sagen, im Spiegel Online oder Welt, irgendwo habe ich dann gelesen, so ein Ranking, was die deutschen Manager verstehen in den DAX-Konzernen oder in den größten Konzernen. Und da fällt dir nichts mehr ein. Derjenige, der am meisten Geld, also immer im Vergleich zu den Mitarbeitern im Unternehmen.
Okay.
Das wievielfache verdient der Vorsitzende im Vergleich zu seinen Mitarbeitern. Und am schlechtesten war das irgendwie bei, frag mich was, DM-Markt oder so, da ist es nur das 25-fache von dem normalen Mitarbeiter, ne, wo ich dann so denke, okay, sagen wir mal, der normale Mitarbeiter verdient 2.000. Das Zweifache wäre ja schon 4. Mhm. Und das Achtfache und das 25, da ist ja schon, ne? Und bei der Deutschen Post das 273-fache. Der Manager der Deutschen Post verdient das 273-fache seines durchschnittlichen Mitarbeiters. Und da weißt du, die Gesellschaft ist völlig krank.
Ja.
Und es ist doch auch klar, dass dann der Mitarbeiter bei der Deutschen Post, wenn er sich mal nicht gut fühlt, auch zum Arzt geht und sich eine Woche krank schreiben lässt. Und nicht sagt, warum soll ich jetzt dafür, ne, wenn die Verhältnisse so sind, wie sie da sind, warum soll ich jetzt dafür mich jetzt noch mega groß anstrengen? Und so hast es dann halt auch im Fußball, das ist überall. Das ist, gesellschaftlich ist ganz schwierig.
Jetzt machst du aber zum Schluss wieder Themen auf.
Nein.
So, wir hätten auch so schön die Kurve gekriegt.
Wieso? Ich will einfach, dass man auch vielleicht recht. Ein bisschen mit diesem Gedanken auch mal diese Sendung verlässt, weil ich glaube, dass der Reingemacht Podcast in all den Jahren, ist ja nicht das erste Mal, dass wir gewisse Dinge auch mal ansprechen, wie wir als Privatperson über gewisse Dinge denken. Und ich denke, dass auch unsere Hörer, also ich weiß, dass einige das auch nicht gut finden. Die sagen, ey, redet über Fußball, macht ein paar Witze und dann ist auch alles gut so. Na, aber ich glaube, dass die Mehrzahl unserer Hörer das ja auch wertschätzt. Na, dass wir auch viel Herzblut in unseren Podcast packen und dass, wenn es mal die Zeit erlaubt, wir auch mal uns öffnen für solche Gedanken. Und vielleicht hilft es ja, dass man mit dem einen oder anderen Gedanken nach der Podcast-Folge auch nochmal durch den Tag geht, als Hörer.
Ja. So.
Und auch wir natürlich, ja auch, als Moderator.
Authentisch bleiben und wir sind immerhin bereit, unsere Meinung zu sagen, kriegen ja dafür auch öfters mal was zwischen die Hörner,
ja.
Aber so sind wir halt. Ne?
Und nein,
so
weil
bleiben
ich aber,
wir auch.
Und weil es aber auch unsere Kultur ist, dass man sagt, du musst ja nicht, wir müssen nicht die Meinung von allen vertreten, alle müssen nicht unsere Meinung haben, aber wenn du halt merkst, und ich glaube, das merken unsere Hörer schon, dass wir in all dem immer sportlich fair bleiben. Wir sagen zwar unsere Meinung, wir sagen auch, wenn wir andere Meinungen vielleicht auch nicht gut finden, aber nur weil jemand eine ganz andere Meinung hat als ich, die ich überhaupt nicht teile, deswegen finde ich den Menschen, der diese andere Meinung hat, ja nicht schlechter. Ich sage nur, okay, in diesem einen Punkt, glaube ich, denken wir beide mal völlig unterschiedlich. Ja. Aber deswegen kann ich mit dir trotzdem noch ein Bier trinken gehen. Ja. Ne? Also außer der andere kann das nicht. Dann muss das so bleiben. So, wir gucken jetzt mal auf den Kalender ganz zum Schluss und schauen. Das nächste Mal, wenn in 14 Tagen, wäre der 6. August, lieber Proxy. Ja. Ich bin da.
Ja.
Der HSV hat die Saisoneröffnung hinter sich.
Die Tabellenführung erklommen, wolltest du gerade sagen.
Das weiß ich übrigens gar nicht. Vielleicht ist Montagabend immer noch ein letztes Spiel in der Bundesliga.
Oh.
Weiß ich ja nicht.
Ja, natürlich.
Ist doch manchmal so, ne?
Ja, es ist immer ein Montagsspiel, klar.
Siehst du? So, insofern weiß ich nicht, ob wir dann die Tabellenführung haben. Oder vielleicht sind wir auch Letzter. Wir wissen es nicht, aber in 14 Tagen sind wir schlauer. Ich hoffe, ihr bleibt nach dieser wirklich mal anderen Folge und vielleicht auch nachdenklicheren Folge. Ich gehe mal davon aus, der ein oder andere von euch sagt, das war die wertvollste Folge seit langem. Andere werden sagen, das war die schlechteste Folge seit langem, habe ich nach 10 Minuten schon ausgeschaltet, war ganz furchtbar. Aber wie dem auch sei, wir freuen uns über euer Feedback. Ja, ihr kennt
Fiete
ja auch,
hat verlängert.
Fiete hat verlängert, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ne? wir freuen uns über euer Feedback auf unserem Twitter-Account reingemachtpod und ab der nächsten Folge, ab dem Wochenende, 4. 5. August, werden wir auch wieder aufrufen zur Man of the Match und zur rosa-roten Karte. Das heißt, wenn ihr auch Fans seid von Bayern München, Dortmund, Schalke, Hoffenheim, wem auch immer, vielleicht guckt ihr auch ein bisschen. Zweite Liga. Zumindest dann in 14 Tagen, wenn die zweite Liga beginnt. Ja, man weiß es ja nicht. Roxy, vielen Dank
gerne.
Für diese heiße Aufnahme in dem heißen Podcast-Studio. Wir müssen jetzt den durchlüften. Und ich wünsche uns allen eine schöne Woche. Wir sind wieder da. Die neue Saison 18-19 geht los. Und ich verspreche euch, ab Folge 222 dramatisch weniger Gesellschaft, dramatisch mehr Fußball. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.
Tschüss. Okay.